Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Ahoi.
Ahoi.
Patriot.
Grüß Gott.
Tinnen. Okay. Grüß Gott, Andi. Grüß Gott, Micha.
Wir haben schläft schon.
Wir haben hier zwei Herren.
Nerd Talk im Haus.
Ja, Nerd Talk in der Haus, die es schon so lange gibt, dass man die fast schon siezen müsste.
Zwei Drittel Nerd Talk.
Zwei Drittel von Nerd Talk, ja. Richtig. Und der Gründer, der Erfinder, der Bürgermeister von Nerd Talk Town, der fehlt.
Der hat sich bei den Bundesjugendspielen so verausgabt, der muss sich erstmal ein bisschen schonen.
Eine exzentrische CEO hat irgendwie Shitstorm an der Hacke.
Beim Weitsprung die Schulter ausgereckt.
Genau.
Das gibt nicht mal eine Siegerurkunde.
Ja, nicht mal eine Teilnahmeurkunde.
Ja. Also Phil lässt sich entschuldigen, aber ihr beide haltet die Stellung immerhin schon besser, die Quote, weil letztes Mal muss ja mich alleine hier antreten.
Ja.
Wo wir hier über Children of Man und Man passenderweise auch noch ein bisschen diskutiert haben.
Ach ja, stimmt. Das war ja das Ding, ja.
Ja, das war das Ding.
Stimmt.
Ich war dann doch auf deiner Seite. Ich habe ihn ja dann auch irgendwann mal nachgeholt und hier mal Punkte nachgereicht und muss ja sagen, ich fand ihn sehr gut.
Du hast ihn danach gesehen, nachdem wir gesprochen hatten?
Ja, genau. Das ist immer so, wenn ein Film schon offiziell rezensiert worden ist, dann sagen wir halt zwei, drei Sätze zu und reichen so ein bisschen Punkte nach. Und ich war dann ich war dann bei dir. Ich mochte den auch.
Ja, geil. Ich glaube, ich habe die Folge tatsächlich damals auch nochmal nachgehört, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wo du dann drüber gesprochen hast, kurz. Ah, weil das ist ja immer, war ja bestimmt auf dem Cover auch mit drauf dann, ne?
Nee, das machen wir nicht nochmal auf
Cover. Ach, da nicht, nee?
Mogelpassen dann hier, wenn man nur, wenn nur 2 Minuten.
Ja, weil ich gucke immer, was da so für Filme auf dem Cover sind bei euch und dann.
Mhm. Nee, da musst du deine.
Hör ich da rein oder nicht?
Da musst du deine eigene Rezension gehört haben, wenn du Man auf dem Cover gesehen hast.
Ja, stimmt, weil ich konnte ich total gut zustimmen.
Alles so nachvollziehbar.
Genau. Nee, aber wo ich tatsächlich reingehört habe, wegen dem Cover, ich habe gesehen, ihr habt Mucksmäuschen still besprochen vor einiger Zeit. Mhm. Und da war ich dann hellhörig geworden, weil ihr das auf dem Cover drauf hattet. Und Mucksmäuschen still fand ich damals schon, als er im Kino rauskam und so, fand ich den damals schon so geil und so. Und das ist so ein so ein unbesungener Film irgendwie. Also der ist so relativ klanglos.
Also Geheimtipp.
Untergegangen.
Ja, so ein Geheimtipp. Läuft unterm Radar. Ja.
Genau, so ein bisschen unterm Radar. Da ist er halt richtig geil eigentlich.
Der ist schon geil, ja.
Ja.
Wir hatten auch einiges an Samplestoff gefunden in dem Film.
Ja, für eure Nippel hier.
Für unsere Nippel, ja. Für unser
das geile Zitate in dem Ding.
Definitiv.
Ja, voll ein bisschen Stromberg-mäßig, ne?
Mhm. Ja, kann man gut vergleichen. Das
stimmt.
Ja. Anni, hast du den auch gesehen?
Ich meine ja, aber das muss auch schon wirklich 15 Jahre her sein, kann das sein?
Ja, das kommt hin. Da gab es den schon.
2000 oder 2001 raus oder so.
Irgendwie so in dem Dreh, also vor 15 Jahren, da war der schon noch raus, ja.
Ja, also einigen wir uns auf 20.
Ja, gut.
Passt.
Ja.
Ja. Na gut, wollen wir ins Eingemachte gehen, Jungs. Wie geht's euch? Also was macht Nerd Talk? Was gibt's Neues? Was habt ihr für Pläne?
Ja, da müsste man eher den Chef fragen. Wir sind ja nur die billigen Angestellten.
Ach so, wir haben von der großen Makrostrategie haben wir leider keine Ahnung.
Ihr müsst doch Chef vertreten hier und die Werbetrommel.
Richtig. Ich sag mal, läuft bei uns, ne? Wir hatten ja neulich 15-Jähriges, wo wir eigentlich irgendwas lostreten wollten, haben wir immer noch nicht gemacht.
Inzwischen hatten wir schon 16-Jähriges.
Inzwischen haben wir schon 16-Jähriges, genau. Also. Ich sag mal, läuft bei uns auf jeden Fall, ja. Aber es ist auch, also ich sag mal so, weißt du, man muss ja nicht immer großen Trara machen, so, sondern es ist ja überhaupt schon erstaunlich, dass wir so lange on air sind. Immer noch.
Voll.
Genau.
Ne? Und immer noch irgendwie Bock drauf haben. Wobei ich fand's so witzig, jetzt in der Folge neulich, wo ich halt nicht da war, habe ich dir ja zugehört, Andi. Von wegen so, ja, dass das ja eigentlich auch nur so ein Hangout ist zum Socializen für uns.
Sonst keine Freunde.
Weil sonst würden wir halt gar nicht miteinander sprechen, weißt du?
Mhm. Ja, ist ja so. Ja. Aber guck mal, die Rolling Stones bringen auch nicht mehr jede Woche eine neue Platte raus.
Also, richtig, genau.
Aber haben gerade eine neue Platte rausgebracht. Insofern.
Stimmt.
Das ist schon abgefahren mit fast 150 Jahren.
Ja. Ja, nee, aber ansonsten läuft bei uns. Ist schon Ist schon noch ganz gut. Wir müssen mal wieder eine neue Top 5 machen. Das ist ja immer mein Lieblingsformat, ehrlicherweise.
Ja. Ja. Das geht immer so schön schnell.
Da seid ihr ja schon ein bisschen kreativer als wir. Ihr habt ja verschiedene Formate auch hier. Dieses eine, wo ihr so Sachen... gefährliches Ganzwissen, wo ihr irgendwie ein bestimmtes Thema auseinandernehmt.
Das stimmt, ja. Da habe ich heute auch dran gedacht, dass wir da lange keine Sendung mehr hatten, weil wir haben uns da irgendwann so vorgenommen, das so staffelweise zu machen, also immer Themen anzusammeln und dann halt immer so staffelweise die rauszuhauen. Und da haben wir jetzt eine Staffel mal gemacht und jetzt haben wir aber längere Zeit pausiert, weil kamen jetzt auch irgendwie keine Themen, wo ich so dachte, ja, da müssen wir mal eine Sendung drüber machen und so. Aber vielleicht reaktivieren wir das nochmal.
In jedem Fall Banausen-Gefolgschaft, Nerd Talk suchen, liken, abonnieren, folgen, wo es geht.
Also, unbedingt,
bitte.
Die Jungs sind auch sehr aktiv.
Ja, auch Twitter, Spotify.
Überall.
Instagram wollte ich sagen, Spotify sowieso.
Und bei Patreon seid ihr auch, man kann euch auch unterstützen.
Richtig, genau, ihr könnt uns Geld geben. Dann
gebt Geld.
Nicht verhungern. Genau.
Ja, wir sind mit Video connected. Ich kann es bestätigen, die brauchen auf jeden Fall Geld. Insofern spendet mal was für neue Klamotten und einen Rasierer.
Ja, dieses T-Shirt hier, da sind schon die ganzen Buchstaben abgefallen vorne, ey.
Eieieiei, da muss ein bisschen Geld rein in die Kasse.
Das muss auf jeden Fall was her, ja.
Kriegen wir hin. Ja, und nebenbei haben wir noch ein paar Filme und Serien geguckt, wo wir natürlich nicht gegenseitig wissen, was das ist und was hier präsentiert wird.
Ja, wir fahren nur ein Konzept und das jetzt auch schon seit über 4 Jahren, aber im Grunde ist es immer das Gleiche. Wobei, wir machen ja auch sowas wie Splash und so, also...
Ja.
Ja, aber in unseren Folgen...
So ein kreativer Ausschlag.
Ja, aber ansonsten wird in unseren Folgen einfach über Filme und Serien gesprochen.
Super langweilig.
Inklusive Punkteraten.
Wir gucken irgendwas zu Hause und reden dann drüber.
Ja.
Aber ja, das Punkteraten ist natürlich das USP vom Feinsten.
ihr geht aber, würde mich jetzt mal interessieren, ihr geht aber auch schon zusammen ins Kino so, ne? Also wenn ihr ins Kino geht.
Ja, ja.
Oftmals, ja.
Ja, ja. Oftmals, ja. Ja. Okay.
Definitiv. Nicht ausschließlich, aber ja.
Ja, ja. Und haltet ihr euch dann auch so zurück, dann danach direkt drüber zu besprechen, so? Oder ja, echt dann so richtig, richtig awkward silence im Auto, ja?
Ja. Man kann ja auch noch über andere Dinge sprechen. Man muss ja dann nicht über den eben gesehenen Film reden.
Ja, klar, könnte man.
Ist aber manchmal nicht einfach.
Lee ist schon ein paar Mal dann auch einfach weggerannt, wortlos. Genau, unbedingt so. Wenn ihm irgendwas auf der Zunge gelegen hat, dann ist er aus dem Kino einfach weggerannt.
Genau, ja, dann tschüss dann, ne?
Ja, tschüss, ich muss dann los.
Bis zur Aufnahme, ja.
Nee, aber müssen wir schon ein bisschen, wir heben uns das doch auf für On Mic. Deswegen ist es auch nicht immer leicht. Und wir haben auch schon so Kinobegleitungen gehabt, die sich dann auch immer darüber beschweren, dass sie mit uns nicht über die Filme reden können, weil die irgendwie Redebedarf haben.
Ja, das ist schon ein bisschen doof, ja.
Ja, die dann unser Maul halten müssen.
Ja, 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 das ist blöd. Ja, wenn der Podcast zur Last wird, ne?
Ja, so ist das, ja. Würde haben wir zu tragen. Aber du weißt Bescheid, du kennst dich noch aus, dass wir Punkte raten gegenseitig. Das heißt, aufmerksam zuhören und dann musst du raten, wo der Rezensent gelandet ist.
Und 10er-Skala habt ihr, ne?
Richtig. Genau, mit halben Punkten.
0 bis 10.
Also 20er-Skala gewissermaßen.
Korrekt. Ja.
Na gut.
Eine 20er-Skala.
Wobei, sind es.
Ja, sind 20, weil die 0 zählt auch dazu.
Stimmt.
Ja. Ist richtig. Aber mal gucken, wo ich auf dieser 20er-Skala gelandet bin in meinem ersten Film, den ich euch mitgebracht habe. Wenn ich Letterboxd Glauben schenken darf, hat den von euch niemand gesehen und niemand gelockt. Deswegen auch mit Film natürlich im Plan und dachte ich, ist perfekt, weil den kennen die alle noch nicht. Irgendwie hatte ich immer so Filme im Lauf, wo Phil den schon gesehen hat oder so. Und danach ist so, naja, ich habe Bock auf irgendwas, was keiner kennt. Und habe mir aus dem Jahr 2019 einen Film angeguckt, der heißt Blinded by the Light.
Ach.
Und das ist nicht nur ein berühmter Song von Manfred Mann's Earth Band, im Original übrigens von Bruce Springsteen, was hier natürlich eine wichtige Rolle spielt, denn es geht ja, ein großer Anteil dieses Films dreht sich um Bruce Springsteen. Und Regisseurin und Drehbuchautorin des Films war Gurinder Chadha. Das ist diejenige, die auch Regisseurin und Drehbuchautorin von Kick It Like Beckham war. Nicht gesehen von mir, immer noch nicht, aber haben eine Menge gesehen, oder? Keira Knightleys Durchbruch, kann man
bezeichnen. Ich kenn den,
ja, nicht geguckt. Insofern handelt es sich hier um einen britischen Film. Und Lee, du hast schon mal davon gehört.
Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, den zu gucken, aber hab's noch nicht gemacht. Ja. Aber ich weiß, was da geht.
Du weißt, was da geht.
Ich habe noch nie von dem Film gehört.
Du hast noch nie was von gehört? Ich muss an der Stelle erstmal damit einleiten, dass ich ein riesen Bruce Springsteen-Fan bin und dass ich den sehr, sehr mag von der Musik und von seinen ganzen Platten und habe mir eine Menge Zeug geholt, was der jemals gemacht hat. Also bin ich seit meinen sehr frühen Teenagerjahren bin ich definitiv ein Fan vom Boss. Habe ihn auch schon live gesehen und deswegen war ich schon auch gespannt auf diese Prämisse, weil der Film ja mit seinem Charakter spielt und so. Oh, der Steuerberater ruft an.
Bei Andi, genau, bei Andi wieder Telefon.
Und ja, ich erzähl mal kurz die Prämisse. Also es geht um den jungen Javed. Der wird gespielt von Vivek Khaira. Den hat man eventuell in Voyagers gesehen. Das ist dieser Film von 2021 mit Colin Farrell, der Sci-Fi-Film. Da spielt er eine der Rollen. Ansonsten hat er noch nicht allzu viel gemacht. Und der spielt einen jungen Pakistani, der in England groß wird. Warte mal, wo war das denn? War das Manchester? Ich glaube, es war Manchester. Es ist auf jeden Fall nicht London gewesen oder irgendeine von den Hauptstadtmetropolen, aber schon eine größere Stadt. Und der hat so ein bisschen zu strugglen mit der strengen Erziehung seines Vaters, weil der pakistanische Vater will ihn eher traditionell erziehen und der sagt zum Beispiel zu ihm, dass er sich in der Schule, in der Klasse an die jüdischen Mitschüler halten soll, weil die sind immer Garanten dafür, dass die irgendwie was erreichen, weil die sind zielstrebig und halt dich an die und dann wirst du auch erfolgreich, weil das sind auf jeden Fall ein erfolgreiches Volk. Und gibt ihm halt komische Ratschläge. Wenn er irgendwie, keine Ahnung, wenn er eine Frau hinterherguckt oder so ein Mädel da gut findet, dann sagt der Vater halt so, das ist noch nicht für, ist noch nichts für dich und so weiter, wir finden dir nachher eine Frau. Also so im späteren Verlauf und so weiter besorgen wir dir schon eine coole Frau und dann muss ich nicht selber drum kümmern. Also sehr traditionell und halt streng erzogen wie traditionell, sagen wir mal so. Der Vater schuftet in so einer Fabrik, wird doch im Laufe des Films entlassen, was natürlich auch so ein paar Springsteen-Songs widerspiegelt, weil da geht es natürlich um den Rust Belt, um das Hustlen, um das Ständige, um Versuchen, da irgendwie eine bessere Zukunft aufzubauen und so. Das ist natürlich der Stoff, aus dem Bruce Springsteen-Songs sind. Und einer der besten Freunde von Javed ist sein Nachbar. Und jetzt habe ich mir gar nicht den Namen notiert, wie der hieß. Auf jeden Fall wird er gespielt von Dean Charles Chapman. Und den kennt man erstens als Martin Lannister aus Game of Thrones. Und zweitens ist das einer der beiden Jungs aus 1917. Blake. Okay. Der kleine etwas, der so etwas moppelig ist. Das ist der Schauspieler, der seinen Nachbarn spielt und seinen besten Freund. Und der ist wieder komplett auf einer anderen Baustelle, weil der ist so ein, ich glaube Mods wurden die genannt in den 80ern. Halt so eine tupierten Haare so ein bisschen, weißt du, so Lederweste, Shirt drunter, halt so Duran Duran Style, weißt du, so hier The Cure und so eine Sache.
Wie wurden die genannt?
Mods.
Mods.
M-O-D, ja. Das war noch Mods, oder? Andi, du bist doch hier, bist doch meine Generation. Weißt du das?
Ja, ja.
Wird schon stimmen.
Andi will sich hier im anderen Podcast, will er sich als 18-Jähriger verkaufen, hier von wegen.
Nee, die Zeiten sind vorbei, ich bin jetzt Rentner.
Ach so, gleich. Podcaster ist es, hauptberuflich.
Genau.
Ja, und der ist natürlich
Privatier.
Sozusagen, genau. Privatier. Und der ist musikalisch voll auf einer anderen Baustelle unterwegs, aber auch Javed hört halt auch keine bestimmte Musik, also der hört sich halt so verschiedene Sachen an und dann eines Tages begegnet er auf dem Schulhof einem anderen pakistanischen Jungen und rempelt den so an und dem fällt eine Kassette aus der Tasche. Und da sagt er so, ey, pass auf, ist der Boss und so, da darfst du nicht rauftreten. Und er so, ja, von wem denn der Boss? Und da lacht er ihn aus und weiß aber nicht, was da los ist. Und eines Tages holt er sich aus der Bücherei halt die Kassette von Bruce Springsteen, von Glory Days, von dem Album. Und packt die zu Hause in seinen Walkman rein und hört da zum ersten Mal rein. Und da ändert sich für ihn die komplette Welt. Weil wenn in dem Moment, wo er diese Tracks hört, dann siehst du halt auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen plakativ, siehst du zum Beispiel auch die Lyrics und die Texte von den Bruce Springsteen-Songs um ihn so rumschwirren. Aber der hat noch nie sowas Krasses gehört, weil der kennt diese Popmusik und der kennt die 80s und so, weil wir sind ja mitten in den 80ern. Wir sind, glaube ich, 1980.
Okay.
Fängt das an, die Story. Aber halt diese Tiefe, die die Songs irgendwie ausstrahlen und diese Emotionen, die er da spürt, als er diese Springsteen-Songs hört, die lassen ihn halt nicht mehr los. Und dann wird er so ein absoluter Fan von Bruce Springsteen. Und sein Vater kann es halt nicht nachvollziehen, warum er diesen jüdischen Musiker die ganze Zeit hört, obwohl Javed ihn die ganze Zeit verbessert, dass es kein jüdischer Musiker ist. Und warum hörst du diesen jüdischen Musiker? Und er sagt, das ist kein jüdischer Musiker. Und dann haben wir so eine Begleitung, so ein praktisch Musicals mit Musical mit Bruce Springsteen Songs, weil das ist tatsächlich so, dass die teilweise anfangen auf der Straße bei so einem Gang über den Flohmarkt dann irgendwie zu performen und zu singen und dann singen die diese Songs. Was durch ihn als Pakistani und sein Kumpel, der auch ein Pakistani ist, natürlich ein bisschen an Bollywood-Filme erinnert. Mhm. An so Filme, die jetzt gerade angesagt sind, sowas wie RRR und Co. Aber was mich natürlich gekriegt hat, ist, dass das eben keine Bollywood-Songs sind, sondern Springsteen.
Das klingt für mich auch eher so ein bisschen nach Yesterday als jetzt nach Bollywood.
Ja, ist vergleichbar damit. Aber wenn du siehst, wie diese Tanznummern dann aufgezogen sind und so.
Hat er auch mit Tanzchoreo und so, oder?
Naja.
So ein bisschen wie Rocketman dann.
Ja, so ein bisschen schon. Weil die die singen dann zum Beispiel Born to Run und rennen dann zum Beispiel auch über so ein Rugbyfeld, wo die gerade spielen und so, weißt du. Und es wird halt alles total ausladend mitgesungen mit riesen breiten Grinsen und so, weißt du. Also insofern.
Also so Coming of Age Musical.
Ja, bisschen Coming of Age Musical, aber tatsächlich scheut sich der Film auch nicht, Politik anzureißen. Weil,
aber sag mal ganz kurz mit den Musiknummern, wie haben die das hier gemacht? Also ist das wie in anderen Musicals, dass du halt, oder hast du O-Ton vom Set?
Nee, du hast also O-Ton, Bruce Springsteen-Songs und die singen dann mit.
Wie? Moment mal, ach so, der originale Springsteen-Song läuft im Hintergrund und die singen drüber.
Oder ja, wie? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du die Schauspieler tatsächlich hörst, wenn die mitsingen. Also okay. Du siehst, dass die den Song mitsingen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Stimmen von denen hört, ob die drüber singen.
Nee, mir ging es nur drum, auch ob das jetzt wie bei Les Miserables ist, wo das Gesinge vom Set kommt oder ob die halt im Studio waren und das eingesungen haben.
Also die singen das
akustisch halt einen großen Unterschied.
Ja, die singen das auf keinen Fall nach, irgendwie die Songs, sondern das sind primär alles die Originalsongs von Springsteen, die da laufen.
Okay, ja, das ist so eigentlich besser, oder?
Das ist so, ja, natürlich ist es besser, ja, weil du, das wiederum würde mir nicht gefallen, wenn jetzt so ein pakistanischer Schauspieler da so einen Springsteen-Song singt. Also ich weiß nicht, ob ich das so feiern würde.
Na?
Das geht ja nicht. Das ist ja unsere Kultur.
Nee, nicht, weil es ein Pakistani ist.
Kulturelle Aneignung.
Sondern einfach,
ja, wirklich. Kulturelle Aneignung, was soll das denn?
Also Moment mal, nur mal hier, um das nochmal klarzustellen, niemand darf sich einen Springsteen-Song aneignen. Also das sind wirklich die wenigsten, die sich das, wo ich das toleriere.
So wie bei Deutschland sucht den Superstar, so versuchen My Heart Will Go On zu singen.
Ne? Ja, oder hier, oder I Will einfach. Always Love You. Genau, I Will Always Love
genau, You. Genau, immer eine schlechte Idee.
Ja. Das geht selten gut. Mhm. Ja. Definitiv. Und der Film scheut sich aber auch nicht, politische Themen anzureißen, weil wir sind hier in der Thatcher-Era. Es ist halt alles sehr streng. Also sein Vater wird dann auch entlassen aus dieser Fabrik und dann sind die halt arbeitslos, obwohl die eingewandert sind nach England, um eine bessere Zukunft zu haben. Und dann sind die am Struggeln. Er hat ja auch zwei Schwestern, die ebenfalls traditionell erzogen werden und die eine versucht auch dann sich so abzuseilen von diesem Traditionsding und geht dann irgendwie tagsüber in so eine geht dann feiern, weil da gibt's so private Partys und private Veranstaltungen, wo sie halt um 12 Uhr mittags hingehen kann, ohne dass es auffällt, weil abends kann sie sich natürlich nicht rausschleichen und lassen da um 12 Uhr, 13 Uhr halt die Sau raus. Mhm. Also führt da auch quasi so ein Doppelleben. Und dann gibt's auch so ein paar Skinheads, die dann dagegen patrouillieren und sofern die irgendwelche Pakis oder Pakistaner sehen, dann werden die angepöbelt, wird hingerannt, werden die irgendwie verprügelt und vermöbelt und Jawed lebt halt auch wirklich in Furcht und rennt von denen weg. Und wir sehen zum Beispiel auch, wie eine Familie von denen, wo die ja zu Gast sind, wieder so eine halbstarken Kiddies halt so in den Briefkasten pinkeln und den Teppich da voll urinieren, weil die sagen so, ja, hier, wir haben mal euren Geschmack hier, euren Geschmack haben wir ein bisschen verfeinert, den wir euren Teppich ein bisschen sauber gemacht haben und so, schreie dann von draußen irgendwelche Sechsjährigen und so. Mhm. Also es geht auch darum, dass ein bisschen Politik ins Spiel kommt, dass da auch eine Moschee angezündet wird, weil es ist eine wahre Geschichte und der Typ, den, also Vivek Khara, der diesen Jawed darstellt, fängt dann auch an, für eine Zeitung zu schreiben, was dem Vater natürlich auch nicht gefällt, weil der Vater sagt so, ja, kennst du einen pakistanischen Journalisten, der irgendwie bekannt ist und so hin und her? Das ist nicht unsere Tradition und das ist alles westlich und das hat mit dir nichts zu tun. Und der fängt dann an, in seiner Zeitung über einen Brand zu schreiben, weil jemand die Moschee angezündet hat von diesen Rechtsradikalen, von den Nazis.
Okay.
Und dann sagt der Vater, ich bin nicht stolz auf dich, weil du jetzt in diese Zeitung gekommen bist, sondern unsere Aufgabe ist es, den Kopf unten zu halten und versuchen, sich unauffällig zu verhalten. Und du machst gerade das Gegenteil. Du nimmst dich halt wie ein Engländer, wie ein westlicher Journalist, aber du, das ist nicht unser Volk. Und versucht ihn dann immer davon wegzubringen. Und aber Jawed blüht natürlich durch die Springsteen-Songs und anderem auch auf, die ihn motivieren, dann so aus sich rauszugehen und dann sein eigenes Leben zu führen. Und wird auch motiviert durch die Texte vom Boss. Mhm. Das ist quasi die Story von Blinded by the Light.
Was sich mir noch nicht so ganz erschließt, ist dieser Zusammenhang oder warum jetzt die Bruce, also weil es hört sich für mich fast so ein bisschen an, als wären diese Bruce Springsteen-Sachen so ein bisschen so ein Aufhänger, dass sich den Film überhaupt jemand anguckt, weil der ja so sehr independent, klein irgendwie scheinbar ist, ne? Also es steht jetzt, glaube ich, irgendwie kein großes irgendwie Studio oder auch kein großer Release dahinter oder so. Mhm. Und irgendwie, ich krieg die Brücke noch nicht so ganz geschlagen von dieser Geschichte. Also zum einen ist es ja ein britischer Film, wohingegen Bruce Springsteen ja ein amerikanischer Singer-Songwriter ist. Und dann hast du halt diese pakistanische Geschichte in den 80ern. Also irgendwie greift es für mich noch nicht so ineinander, warum man sich jetzt dafür entschieden hat, das Ganze, also Bruce Springsteen als so diesen Aufhänger hierfür ranzunehmen.
Also wer ist die Zielgruppe?
Ja, Ali?
Ja.
Ja, genau. Wer ist die Zielgruppe? Wer soll durch die Handlung irgendwie motiviert werden, sich den Film anzugucken?
Ne, weil ja, wobei das ist ja eine andere Frage, ne?
Naja, es klingt ja erstmal so, als wenn Springsteen das Zugpferd ist. Aber was der so mit der Geschichte so ganz zu tun hat, erschließt sie mir noch nicht ganz.
Also das Ding ist ja, ich habe ja schon gesagt, es basiert auf wahren Tatsachen. Das heißt, dieser Typ ist wirklich ein Pakistaner, der Journalist geworden ist und der in seiner Teenagerzeit riesen Bruce Springsteen-Fan war. Und das hat ihn so ein bisschen durch dieses triste England in den 80ern gebracht, die Musik von ihm. Und dadurch hat er Karriere gemacht, ist ein Riesenfan geworden und hat Bruce Springsteen sogar getroffen und hat ihn irgendwie 80 Mal live gesehen oder so inzwischen. Und die sind mittlerweile auch befreundet und so. Das heißt, es ist eine authentische Geschichte. Ein
Biopic.
Es ist ein Biopic von ihm. Also es hat sich jetzt keiner ausgedacht. Und das Interessante an dem Ding, und das wird auch thematisiert, ist, dass du halt gegensätzlich ja nicht irgendwie eine Kulisse für einen Bruce Springsteen-Film irgendwie aufmachen kannst. Mhm. Erstens ist es ein anderer Kontinent, ein anderes Land. Und es wird natürlich auch in diesem Film gesagt, so von wegen, ja, weil ihm wird natürlich auch gefragt, so, ja, born in the USA und sowas, du bist ein pakistanischer Brite, so, was hast du denn da mit der Musik zu tun und so? Wo er die Leute aufklärt, sagt denn, born in the USA handelt nicht darum, dass du jetzt Amerikaner bist und stolz darauf sein musst, sondern born in the USA handelt halt über die Kriegsheimkehrer. Und du hast halt durch die Story von seinem Vater, der in der Fabrik hasselt und so, und durch ihn, im tristen industriellen England, hast du halt all das, was Bruce Springsteen in seinen Songs besingt, hat er halt auch gefühlt.
Ja, weil
und das wird im Film halt thematisiert.
Ich wollte schon auch sagen, weil gerade so für die Arbeiterklasse ist der ja schon auch ziemliche Galionsfigur.
Ja.
Und
kritisiert ja auch Politik und so, weißt du? Und
das. Naja, zumal ich finde, also es ist natürlich cool, dass das hier auch bedient wird, aber ich fände jetzt mal, um auf die Frage von Micha zurückzukommen, oder von Andi, ich fände das, glaube ich, gar nicht so relevant, ob man da einen regionalen Bezug hat zum Künstler. Weil es scheint für mich eher so, als wäre das halt, würde es darum gehen, dass der halt durch die Musik beflügelt wird, seinen Struggle irgendwie besser durchzustehen.
Ja. Und er muss sich auch widersetzen, seinem Vater und diesen Traditionen, mit einem westlichen Musiker als Vorbild. Mhm. Das würde ja nicht funktionieren, wenn du jetzt einen amerikanischen Teenager nimmst, der riesen Bruce Springsteen-Fan ist und der dann, wo sein Vater in der Fabrik hasselt und so, das ist ja nicht besonders kreativ. Aber verlegt das ganze Szenario in ein anderes Land, nimm eine ganz andere Religion und ein Typ, der normalerweise einen ganz anderen Musikgeschmack hat oder eine Kultur und packt da Bruce Springsteen rein und dann wird's interessant. Finde ich.
Ja, zumal, also ich hatte ja auch schon Bock, den Film zu sehen.
Ja.
Aber ihr klingt nicht danach. Also Micha, du bist nicht so angetan.
Ja, ich bin irgendwie, also klingt jetzt nicht uninteressant. Ich stehe nur immer dieser Art, also wenn ich schon auf dem Poster sehe, dass da draufsteht, der Feelgood-Film des Jahres, bin ich immer schon so,
Ja, deutsches weil das sind Marketing.
Immer diese auf Brechstange, so mit der Brechstange auf Teufel komm raus, positiv anfühlenden britischen Filme sind bei mir immer so, ja, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich weiß genau, was ich bekomme, wenn ich die schaue, so.
Ist ja nicht immer das schlecht.
Ist ja nicht immer schlecht, aber es ist ich habe immer das Gefühl, die Briten kulten sich immer viel zu hart ab in diesem Film. Also, weißt du, hast du Sachen wie so The Boat That Rocked und irgendwie so
den diese
Sachen
nicht gut.
Alle. Ich fand den ganz okay und irgendwie ganz witzig, aber das ist so ein Film, den würde ich mir nie nochmal angucken wollen, weil ich so das Gefühl habe, okay, das ist alles so oberflächlicher Feelgood einfach, weißt du? Also das ist so von wegen, wird mir nichts mitgeben irgendwie für mein Leben so. Man fühlt sich so, wie wenn man so ein bisschen irgendwie so Süßigkeiten gefressen hat und eigentlich währenddessen so denkt, ja, nee, cool, Süßigkeiten, aber eigentlich danach so denkt, ja, war jetzt aber auch nicht besonders nahrhaft. Es war halt jetzt mal zwei Stunden lang sehr süß.
Also bei Feelgood, was die Briten angeht, bin ich bei dir, aber nicht bei oberflächlich, weil ich finde gerade die Briten können diese gute Laune-Filme oder diese Feelgood-Movies, die halt auch wirklich eine Message haben oder die auch mal wirklich irgendwie tiefer gehen und die Emotionen zeigen, können die richtig gut. Das ist ein Genre, was sie gut bedienen. Also gerade so The Boat That Rock, was du gerade erwähnt hast, oder Yesterday oder Blind by the Light, das ist definitiv die gleiche Schiene, aber
ja, genau.
Die haben schon Herz.
Ja, aber die sind jetzt nicht. Ja, nee, genau, die haben schon Herz, aber die sind jetzt auch nicht irgendwie, dass ich mir so denke, boah, da habe ich jetzt echt was mitgenommen für mein Leben.
Gut, das sind natürlich keine Meisterwerke, die bei mir jetzt in der Jahrestop 10 landen würden, aber aber trotzdem wirklich schöne Filme, die ich empfehlen kann. Und wenn man hier natürlich noch Fan ist von der Musik, die hier, dann verzeiht man dem Film eh einiges. Also das hilft.
Und das kommt wahrscheinlich dann bei mir dazu. Ich kann mit Bruce Springsteen halt gar nichts anfangen.
Okay.
So. Und Yesterday dann schon eher, weil Beatles liegen mir da auch näher. Und den habe ich auch angeschaut irgendwie, so, also tatsächlich sogar mehrfach. Fand den auch ganz nett. Aber auch da denke ich mir so, ja, okay, da habe ich jetzt auch nichts draus mitgenommen. So. Da fühlt man sich 2 Stunden irgendwie auf so einem Sugar High, weil es irgendwie alles cute und so ist. Mhm. Aber dann am Ende denke ich mir so, ja, Und jetzt gerade ja mit Bruce Springsteen, also, ich meine, vielleicht wäre das ja der Angle für mich, dass mir der Film vielleicht auch die Musik von Bruce Springsteen vielleicht endlich mal offenbart, so.
Ja, ist schwierig. Also ich glaube, es hilft, den Film zu mögen, wenn man die Musik auch schon vorher irgendwie gut findet oder wenn man mit dem Boss was anfangen kann.
Ja, und ich finde, also mit dem Argument, dass man nichts mitnimmt aus einem Film, da verlieren dann auch echt wirklich große Filme der Filmgeschichte.
Nackte Kanone.
Ja, oder nimm halt sowas wie Sin City oder so, weißt du, das ist halt geil anzugucken, aber was nimmst du davon mit, ey? Also,
nee, gar nichts, deswegen ist Sin City bei mir auch Bodensatz.
Ach so. Jetzt kommt Micha wieder mit seinen
Edgy-Meinungen. Okay, interessant, okay. Das heißt, also
ich könnte mit Sin City auch gar nichts anfangen. Wow. Und im Übrigen auch, warum ich dieser ganzen Marvel-Scheiße auch fernbleibe, so, also auch gar keinen Bock drauf.
Okay. Ja. Also reines Entertainment willst du gar nicht. Du willst schon auch immer was mitnehmen.
Aber da muss schon irgendwas Besonderes dran sein dann. Also jetzt Nackte Kanone finde ich jetzt zum Beispiel so ein gutes Beispiel, weil ich mir so denke, Mann, ist das dumm. Und dann kann ich mich daran so ein bisschen ergötzen, weißt du, dass jemand halt wirklich
ein
so
bisschen
so einen beknackten Film geschrieben hat. So.
Ja.
Und auch dann wieder gespielt ist und so. Also ich nehme dann auch so ein bisschen einfach das Handwerkliche in Anführungszeichen mit. Also weißt du, was ich meine? Dass ich mir denke, ja, okay, krass beknacktes Drehbuch. Leslie Nielsen ist einfach mega geil in der Rolle, weil er sich halt spielt, als würde die ernst spielen und so. Und dann finde ich solche Sachen dann halt irgendwie spannend oder interessant an den Filmen. Ja.
Okay.
Ja. Aber so Zuckerwatte-Filme, so, weißt du? Da bin ich so, ja, okay, nett.
Geht mir sehr ähnlich. Also wenn es wirklich nur süß ist und halt bewegte Bilder und man soll sich gut dabei fühlen, bin ich da tendenziell auch kein Fan von. Also da muss ich, vereinzelt bin ich dann wirklich in der Stimmung für genau sowas. Das kommt aber super selten vor.
Ja, genau.
Es hat auch eine Frage, wie selektiv man Filme guckt. Wenn du jetzt wirklich so massig Filme konsumierst wie Lee und ich, dann hat man auch nichts dagegen, wenn du mal so einen locker flockigen, gute Laune-Film hast, weißt du, der jetzt nicht viel Substanz bietet. Aber du guckst ja im Jahr jetzt nicht allzu viele Filme. Also du hast ja dann, wortwörtlich hast ja so deine 4, 5 Filme, die du guckst. Und dann kann man sich ja schon aussuchen, wie man tickt. So, wenn du jetzt halt so 50 guckst, dann kann auch mal so ein Film dazwischen sein.
Genau, nee, es gab schon eine Phase, wo ich auf jeden Fall mehr geschaut habe als jetzt. Aber irgendwann kommt man, also ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber bei mir ist es so, dass ich dann schon
lieber reisen.
Lieber reisen oder lieber auch selber kreativ werden oder so. Und es kommt dann schon häufiger auch vor, dass ich dann auch einfach mal Filme so liegen lasse oder ablehne oder so. Wenn jemand sagt, ah, hier wollen wir nicht den gucken, ich so, nee.
Ja, ist ja legitim.
Das ist klar.
Ja.
Andi, wie sieht's bei dir aus? Bist du also Fan von Boss?
Für mich klingt der Film vom Prinzip her eigentlich relativ interessant, weil ich würde ihn auch so ein bisschen in die Schublade packen, wie zum Beispiel Once oder Can a Song Save Your Life? Also so ein Film, der mit musikalisch, wo die Musik halt auch eine wichtige Rolle spielt, um so dramaturgisch irgendwie noch so ein bisschen mehr zu unterstreichen. Von daher eigentlich ja interessant, aber ich halte es da genauso wie Micha. Also ich habe mit Bruce Springsteen leider auch so gar nichts am Hut. Ich bin da nie über Born in the USA und I'm on Fire hinausgekommen. Also ich glaube, um Bruce Springsteen so ein bisschen mehr zu verstehen, wäre für mich wahrscheinlich eher so eine Dokumentation wo sich dann ein Filmemacher aufmacht, in den Rust Belt halt quasi seine Zuhörer, sein Publikum tatsächlich so ein bisschen zu porträtieren und dann wirklich so verbildlich zu sehen, wie seine Musik halt ihr Leben beeinflusst hat. Also jetzt so mit diesem Pakistani aus London kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ist mir dann doch ein bisschen fernab von der eigentlichen Grundidee von dem Boss, der ja eigentlich eher sowas ist wie der Vorkämpfer für den kleinen Mann, quasi so Gewerkschafter, mehr oder weniger, ne, der sich für die Arbeitnehmerrechte einsetzt. Und das dann jetzt mit London zu verparsen, das ist so ein bisschen komisch.
Hat nicht Scorsese mal was über Springsteen gemacht? Der hat doch auch einige so Musik...
Ja, Stones und so hat er gemacht.
Konzert und
Steine Leid, das
Geschichten
von ihm.
Und so, ja.
Aber über Springsteen glaube ich noch nicht. Wenn ich mich nicht
täusche. Ich meine, es gibt eine Springsteen-Doku.
Also da gibt es eine Menge, aber ich weiß nicht, ob von Scorsese. Bin ich mir nicht sicher.
Ich meine, so ein großer...
Aber Andy, mal abgesehen jetzt von dem Bruce Springsteen-Ding, dann klingt, ich habe schon den Eindruck, dass der Film genau dein Ding ist. So, ne? Also du bist ja diesen britischen Feel-Good-Movies ja schon sehr zugetan, eher, oder?
Och, na ja. Geht so, ne?
Geht so. Meinst du nicht?
Naja, also Radio Rock Revolution damals auch einmal geguckt, aber hätte ich jetzt auch keine Böcke, den unbedingt nochmal zu gucken.
Ja, gefallen. Ich fand super.
Ich mochte den auch. Vor allem den Soundtrack.
Ja,
also das mich, war schon. Ich als DJ, gerade da, wo es um Musik geht, hat mich der Film, bin ich ja meistens schon, hat es ja meistens schon einen Stein am Brett. Und es ist natürlich so, weißt du, er verliebt sich natürlich an ein Mädchen westlicher Natur, sie ist wiederum so ein bisschen Madonna-Mädel, weißt du, so. Halt so Haare, so ein bisschen wie Madonna und so, wie sie in Holiday rumgerannt ist damals.
Ein bisschen like a virgin.
Ja, so, genau, ein bisschen like a virgin. Am Ende nicht mehr. Und
Spoiler-Alarm.
Spoiler-Alert. Und dann, weißt du, und dann will er sie irgendwie küssen, traut sich aber nicht und setzt sich dann aber wirklich den Walkman auf und hört dann irgendwie einen Springsteen-Song, der dann irgendwie die Lyrics von wegen so mach doch und so, weißt du, und geh doch hin. Und dann küsst er sie mit diesem Walkman halt auf. Also es passiert halt öfter, dass er wirklich so den Walkman aufsetzt und dann durch die Musik dann irgendwie motiviert ist, irgendwas zu machen. Das ist teilweise ein bisschen plakativ und billo, aber irgendwie mochte ich's. Also für mich ist das ein guter Feel-Good-Movie. David Heyman hat man noch in der Nebenrolle. Er spielt den älteren Nachbarn, den hat man auch. Der hat über 150 Credits, das ist auch ein Gesicht. Hat bei Macbeth mitgespielt, hier 2015 Vertical Limit. Der Schakal und so, also der war international auf jeden Fall auch unterwegs. Den kannte ich. Aber ansonsten eher... unbekannte Riege, aber für mich schon, für mich ein cooler Film, aber wahrscheinlich nicht für jedermann. Also.
Wie lange ist der?
2 Stunden. So knapp 2 Stunden geht er.
Mhm. Ist das nicht ein Tick zu lang? Also, das klingt nicht so, als...
Geht schon.
Ja?
Ja, geht klar.
Cool. Ist kurz, und das mit den Lyrics, weg. Machen die immer so, dass dir die um die Ohren fliegen?
Nee.
Wenn er was? Okay.
Ist nicht jedes Mal so, aber ab und zu.
Mhm.
Und da
wo es wichtig ist.
Da, wo es wichtig ist, richtig. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Dass du jetzt noch die Lyrics dazu siehst,
ja, ja.
Also, du hörst ja. Karaoke. Also teilweise schon ein bisschen billo, aber es hilft, dass es wirklich Springsteen-Songs waren. Wenn das jetzt ein Depeche Mode-Musical war, dann hätte ich ein Problem.
Okay.
Ja. So viel dazu. Aber es ist schon ein bisschen lustig, weil du bekommst natürlich auch so mit, was die anderen so gehört haben, weißt du, an Musik. Und dann hast du natürlich seine Klassenkameraden, was die so, worauf die abfahren, oder sein bester Freund, sein Nachbar und so. Und da behandeln die natürlich auch diese Popschiene in den 80ern, die groß war. Und die Leute, die normalerweise Bruce Springsteen-Platten gekauft haben, die haben dann nicht hier dieses von wegen, was war das, Curiosity Killed the Cat oder so. Die haben ja auch so einen Radio, so einen Radiosender in der Schule, der dann immer so diesen, so Bros spielt. Der meint so, ja, was für ein Bruce Springsteen, so, das, bin ich mein Vater oder was so. Hier läuft halt Bros und hier so Human League, nicht mal, Human League war sogar zu alt, sondern irgendwie, irgendwelche so eine Waveband, so Roxette-mäßig, weißt du, aus Ende 80er, so war, sagt so, sowas spielen wir hier. Und konnte gar nicht verstehen. Und der Typ so, Alter, was für ein Roxette, was zur Hölle. Also ist schon ganz witzig. Für mich als DJ war das schon ganz witzig, so was die Musik angeht, die abhandeln. Aber ich will nicht weiter darüber palabern. Ich komme zu den Punkten und dann dürft ihr raten. IMDb 6,9 für Blinded by the Light, hat einen Metascore von 71 und Letterboxd Durchschnittswertung 3,3. Wer fängt an?
Andi darf anfangen.
Ich würde mal auf 8 tippen. Einfach so aus dem Lameng, ne? Weil Bruce Springsteen dein Thema ist. Das gibt nochmal so ein bisschen Zusatzpunkte. Kann ich mir gut vorstellen.
Finde ich einen guten Tipp. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit zwischen 7,5 und 8 geschwankt. Ich glaube aber auch, dass Springsteen da die Waage Richtung 8 tippt. Deswegen 8. Micha.
Ich sag 7.
Oh, okay. Die 8 ist ein guter Tipp. Stimmt.
Bam.
Alright.
Jetzt Andi.
Ja, ich möchte mitbringen hier heute eine Serie, die relativ aktuell ist, eine deutsche Serie von Netflix, und zwar die Serie Liebes Kind.
Oh.
Was höre ich da, puh?
Nee, liebe Grüße an Kim Riedle, das ist eine Freundin.
Ach, ja. Guck an.
Lee weiß sofort Bescheid.
Kennt sich.
Ach, sieh an, na guck. Ja, Liebes Kind basiert auf einem Roman, und zwar auf dem Debütroman von Romy Hausmann, war 2019 in den Spiegel-Bestsellerlisten auf Platz 1, wurde jetzt also quasi nicht verfilmt, sondern verseriert. Worum geht's? Es geht darum, dass in einem Waldstück eine Frau verwirrt auf eine Straße läuft, angefahren wird. Dann beginnt der Täter Unfallflucht. Es kommt raus, diese Frau muss irgendwo festgehalten gewesen sein. Keiner weiß, wo sie herkommt, wer sie ist. Dann stellt sich raus, dass hinter ihr noch ein junges Mädchen hergelaufen ist, die sie als ihre Mutter bezeichnet. Die kommen dann erstmal ins Krankenhaus. Es werden Ermittlungen angestellt. Es wird vermutet, dass sie vielleicht eine ehemals Entführte, die vor 13 Jahren von der Bildfläche verschwunden ist. Die Eltern sind total, ja, haben sich quasi mit dem Verlust mehr oder weniger abgefunden in den letzten 13 Jahren und kriegen jetzt auf einmal die Mitteilung, oh, in einem Waldstück in der Nähe wurde halt eine Frau gefunden. Könnte sein, dass das ihre Tochter ist. Ja, das Ganze geht dann so weiter, dass der Vater der Vermissten im Krankenhaus dann auf diese vermisste Frau trifft. Es stellt sich raus, es ist nicht seine Tochter. Doch dann sieht er die Tochter von dieser jungen Frau und sieht in ihr auf einmal seine vermisste Tochter im Alter von 12, 13 Jahren. Das Ganze ist natürlich erstmal ein bisschen sehr verwirrend. Wie kann das sein, dass die ganz Kleine so aussieht wie seine Tochter, aber dann die Mutter von ihr dann doch nicht die Tochter ist? Und das ist sehr verwirrend und hat sehr viele What-the-fuck-Momente. Die gehen dann auch quasi durch die ganzen 6 Folgen durch. Die Serie ist an sich ziemlich spannend, aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es irgendwie dann doch noch so eine deutsche Serie ist, die so ein bisschen deutsche, in Anführungszeichen, Qualitäten hat. Das heißt also, es ist teilweise fühlt sich das alles so ein bisschen sehr steril an, wo ich dann denke, wenn es jetzt, was weiß ich, eine amerikanische Serie gewesen wäre, wäre das vielleicht alles so ein bisschen greifbarer. Du hast vor allem 2 Ermittler, die versuchen, hinter dieses ganze Geheimnis zu kommen. Das ist einmal ein Mann vom Landeskriminalamt und eine Polizistin, die dann irgendwie zusammen versuchen zu ermitteln, aber die sind auch nicht wirklich so ein dynamisches Duo. Also ne, man erkennt sie nicht als welche, die irgendwie so zusammenwachsen, zusammenarbeiten und dann irgendwie ein Team ergeben, sondern irgendwie hier und da mal im Kontakt stehen, Informationen austauschen, aber sich ansonsten immer nur so umkreisen und keine Symbiose eingehen und irgendwie ein richtig gutes Ermittlerteam werden. Ich fand die Serie eigentlich ziemlich gut, aber jetzt so in der Nachschau merke ich dann doch, dass da so viele Dinge sind, wo man dann denkt, handwerklich vielleicht nicht so super. Also die Darsteller fand ich durch die Bank weg ziemlich gut. Der einzige,
allen voran Kim Riedle.
Allen voran Kim Riedle, liebe Grüße an dieser Stelle. Muss allerdings gestehen, dass der einzige, der mir aus dem Cast bekannt war, das ist Justus von Donani. Anderen, ich glaube, Hans Löw, den habe ich schon mal gesehen, der spielt den LKA-Ermittler. Ansonsten waren das
die Mutter von der vermissten Lena, also die Frau von Justus Dings, ist ja die, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ist ja die Kernkraftchefin aus Dark.
Ah ja, okay.
Julika Jenkins. Die du nicht gesehen hast. Ja, genau.
Ja, richtig, genau.
Ja, gut. Genau.
Deswegen sagt sie mir wahrscheinlich auch nichts. Mhm. Und was so ein bisschen für mich ambivalent ist, obwohl ich da doch so einiges bemängel an der Serie, ne, weil es alles so ein bisschen steril wirkt und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich sie im Endeffekt dann doch relativ gut, weil sie wirklich spannend ist. Ne? Am Anfang denkt man so, diese Konstellation lässt dann erstmal so ein bisschen an hier Sebastian Fitzek denken. Das ist so dieses Typische, aus dem seine Thriller gemacht sind. Unbekannte Frau, dann hat ein Kind, das dann aber irgendwie aussieht wie die vermisste Frau. Kann es ja nicht sein, weil die müsste ja schon wesentlich älter sein. Ja. Oho, oho, Geheimnis, Geheimnis. Und jede Folge hat tatsächlich auch irgendwie so ein paar Spins, wo man dann denkt, ui, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Und deswegen, naja, dafür, dass sie wirklich nur 6 Folgen hat, die jeweils so ungefähr 50 Minuten gehen, vertut man da nichts, wenn man tatsächlich mal einen Blick reinwirft.
Mhm. Ich fand auch, also ich habe die auch gesehen, ja. Und fand auch eigentlich relativ hoher Suchtfaktor so, weil ja. Wie du gerade meintest, ich hatte das Gefühl, jede Folge endet wirklich mit so einem Cliffhanger, wo man so das Gefühl hat, ach was. Und dass man dann immer tatsächlich noch weiterschauen wollte, was ich bei deutschen Serien selten das Gefühl habe, dass du denke, oh, jetzt muss ich aber wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und bei der Serie war es aber tatsächlich so, dass ich immer so das Gefühl hatte, ah ja, nee, doch, also jetzt möchte ich schon noch wissen, was jetzt in der nächsten Folge passiert.
Ja,
so.
Dass cool. Du eigentlich ja. Gar nicht weißt auch, wer der Täter ist. Das wird also die ganze Zeit auch geheim gehalten. Bei vielen ist es dann ja so, dass du dann den, ich sag mal sowas hier wie Jeffrey Dahmer, der creepy Dahmer, den du die ganze Zeit dann auch siehst. Und hier siehst du dann den Täter, der die Frau gefangen gehalten hat, dann tatsächlich auch immer nur so als Schatten oder nur ein Umriss oder nur die Beine oder nur die Hände und nur seine Stimme, muss also die ganze Zeit also auch mitfiebern und raten. Und dann Cliffhanger, mal ist es einer, der dann einfach nur so ein interessantes kleines Detail ist, und manchmal ist es dann aber auch irgendwas, was die komplette Story oder alles, was man sich so in seinem Kopf zusammengesetzt hat, dann irgendwie komplett über den Haufen wirft. Dass man dann denkt, oh, scheiße, nee, oh, jetzt war ich ja komplett auf der falschen Fährte. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt weiß ich so ungefähr, wo es lang geht, dann hörst du dann, oh nee, Mist, der hat ein Alibi, der war ja gar nicht da. Also das ist schon sehr cool gemacht.
Ja. Ja, ich fand die auch ganz cool geschrieben, muss ich sagen. Also, ich hatte das Gefühl, was du jetzt hattest, Andi, nicht so sehr, dass ich im Nachgang dann mir so gedacht habe, ja, weiß nicht, steril und so. Ich fand, das ist immer, ich hasse das immer, das so zu sagen, aber für eine deutsche Serie war die schon relativ, hat die sich für mich schon relativ international angefühlt. Also wenn man die so mehr oder weniger 1:1 jetzt in so eine amerikanische Realität transportieren würde, würde das auch gut aufgehen, glaube ich.
Ja, das ist ja aktuell auch ganz gut in den Charts. So gesehen würde es mich gar nicht wundern, wenn die das irgendwann adaptieren.
Nicht ausgeschlossen, ja. Ist ja, ich meine, ist ja eh basierend auf einem Roman, das heißt, diese IP existiert halt. Ja. Also nicht ausgeschlossen, dass es da vielleicht dann eine internationale weitere Fassung irgendwie von gibt oder so, ja.
Ja, so die Romanvorlage oder beziehungsweise die Story, die jetzt Anni umschrieben hat, erinnert mich so ein bisschen an diese Bücher, die Muttis halt so beim Strandurlaub am Mittelmeer so lesen, weißt du? Ja, weißt du, so schön, ja, irgendwas ja. Mysteriöses, was passiert, irgendwelche Verstrickungen.
Ja, mit so einer verlaufenden Tintenschrift drauf. So.
Ja, aber grundsätzlich interessant.
Ja, voll. So Horror-Entführungsgeschichten. Ja,
so ein bisschen spannend, aber so nicht zu spannend und so, weißt du?
Also was mir ja noch ganz gut gefallen hat, abgesehen davon, dass ich dieses Ermittlerteam irgendwie gar nicht so dynamisch fand, muss man natürlich auch immer überlegen, vielleicht ist es ja auch gerade ganz gut, dass es nicht so dynamisch ist. Ne?
Ja, vielleicht
nicht so,
war das ja auch Absicht.
Genau, nicht so wie in vielen anderen.
Nicht so ausstehen.
Ne? Meistens hast du es dann ja irgendwie so Kompetenzgerangel, dass einer sagt, ich bin der Bessere und ich bin jetzt aber der Dorfkopf, ich kenne die Leute. Beim nächsten Mal, ja, ich bin der vom Landeskriminalamt, ich habe jetzt hier den Hut auf, und hier ist es also nicht dieses Kompetenzgerangel. Die schieben sich einfach nur ihre Informationen hier und da mal zu, aber die agieren quasi nicht so als ein gemeinsames Team, das zusammen durch die Büsche rennt und nach Hinweisen sucht und so weiter. Aber was ich eigentlich bravourös fand, ist die Darstellerin, die die Entführte gespielt hat. Mhm. Die dann, also es wird dann auch gezeigt, wie sie dann versucht, sich in der normalen Welt jetzt nach 12, 13 Jahren Gefangenschaft wieder zurechtzufinden, und richtet sich eine neue Wohnung ein in einer komplett neuen Stadt. Und ja, was sie da dann so erlebt, was mit ihr passiert, wenn es einfach nur klingelt und wenn jemand dann von draußen fragt, ja, geht's Ihnen denn gut? Das fand ich schon darstellerisch sehr cool und auch sehr schön auf der anderen Seite das Ehepaar, das seine vermisste Tochter hofft, gefunden zu haben. Ne? Die sind ja jetzt auch schon so beide Mitte 50, denke ich mal.
Sie waren ordentlich drüber.
Ne, aber wie die halt also, mit der Situation umgehen. Ne, also dass diese Enttäuschung, dass es halt nicht die Tochter ist, aber dann doch die Freude, dass es stellt sich dann raus, dass es wirklich dann auch ihre Enkelin ist. Und da gibt es natürlich dann Differenzen, weil er würde sie gerne nach Hause holen, weil es ist ja die Tochter seiner Tochter und die Mutter will das dann allerdings nicht. Die steht ihm da sehr kritisch gegenüber. Mhm. Auch so, was in dieser Familie so an Dynamik dann drin ist, ne? Was, ja, was diese Ausnahmesituation mit ihm macht, das ist auch ganz cool.
Was ich an dem Ding halt spannend fand, an dieser Thematik, war halt dieser Umgang auch mit so Trauer oder wie man auch so ein Trauma verarbeitet eigentlich, ne? Also da, die waren halt beide sehr unterschiedlich drauf. Also die Frau hat da ja so abgeschlossen und gesagt, ja, mein Gott, blickt der Realität ins Gesicht, Lena ist halt tot so. Und er seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder was, struggelt da halt, oder 13 Jahren oder was auch immer, da sich damit abzufinden, dass das jetzt vielleicht tatsächlich irgendwie so ist. Also lässt er sozusagen keinen Grashalm nicht umgedreht, sagt man das so.
Nein. Kein Stein umgedreht.
Ja, kein Stein umgedreht, ja, wie dem auch sei, genau. Ja, genau, das fand ich an der Dynamik ganz, ganz spannend bei den beiden, ja.
Genau, das bringt ordentlich Pfeffer rein.
Ja, ja.
Ohne zu spoilern, wart ihr zufrieden jetzt mit dem Ende oder so, wie die Serie dann abgerundet wurde, oder haben die das offen gehalten, vielleicht wegen weiteren Staffeln, oder?
Nee, ist eine Miniseries.
Ist eine Miniseries, ja. Abgeschlossen. Okay.
Ja, ist abgeschlossen.
Ist abgeschlossen, ja.
Also ich fand die Auflösung so, ja, also es war jetzt, also ja, ohne Spoilern, aber also ich fand es jetzt nicht, kein krasser Mindfuck, es war so, ach so, na gut, ja gut, macht Sinn.
Nö, es war kein Mindfuck, aber es war irgendwie dann doch überraschend, so ein bisschen, ne? Weil man hat irgendwie vielleicht dann doch mit irgendwas anderem gerechnet, als das, wie es dann so ausgegangen ist, und war dann so, ach ja, nee, ja, klingt logisch. Aber fühlt man sich die ganze Zeit so ein bisschen verladen.
Ja, genau, nur ich möchte halt, wie gesagt, nicht spoilern, aber es gibt halt no chance, dass man wirklich darauf kommt, weil.
Ja.
Weil tatsächlich ist die Auflösung, ich will nicht sagen an allem vorbei, also sie ist schon mit eingezahnt irgendwie in die Geschichte, aber wenn man jetzt 4 Episoden lang oder so nichts darüber erfährt, was eigentlich passiert ist, und man die ganze Zeit halt natürlich rumstochert und irgendwie versucht, also was ja ganz sinnvoll ist, weil man ist ja in der Rolle der Cops auch selber, also man versucht sich ja selber irgendwie ein Bild rauszubauen, und dann erst in der vorletzten oder in der letzten Folge wird dann quasi offengelegt, ah, hier, guck mal, da gibt's noch ein ganz anderes Thema, das wir bisher noch gar nicht besprochen haben.
Ich hasse sowas, ja.
Genau, weißt du,
dann
ist
dann
es halt
so der
so,
Fall aufgelöst wird, wenn 3 Szenen vor Schluss wird noch ein Charakter etabliert, der war's dann. So, und sowas hasse ich auch, weil dann eben, du hattest dann währenddessen keine Chance, selber drauf zu kommen, und es ist irgendwie so ein bisschen.
Na, also es ist irgendwie ein bisschen eingeflochten, aber halt eben nicht so, dass man eine Chance gehabt hätte, drauf kommen zu können.
Okay.
Ja, also ein bisschen so hinhalten, ja.
Ja.
Okay. Aber das klingt ja alles in allem sehr gut. Und
schon sehenswert.
Wie ich bei Kim gesehen habe, dass die Serie ist jetzt auch für den Jupiter Award nominiert. Kann man also auch abstimmen.
Schau.
Schön. Das war der Cinema-Preis, oder? Der Jupiter.
Nee, das ist ja Publikumspreis, oder? Achso, von der Cinema, meinst du? Von der Zeitschrift.
Ins Leben gerufen,
war das so? Ja,
ja,
okay.
Glaube ja. Alright. Dann drücken wir die Daumen.
Punkte.
Ja.
Tja, was denkt er denn?
Na, lies mal erstmal die anderen Punkte vor. Von
warte. Und zwar, die IMDb hat 7,4 vergeben und bei Letterboxd sind es 3,4.
Nicht schlecht.
Und ich möchte noch darauf hinweisen, also wenn ihr Kim gut fandet in der Serie, dann guckt euch unbedingt ihren Film Back for Good an. Der ist super.
Haben wir noch einen Tipp hier noch mit rausgehauen hier von Lee.
Ja, das ist echt gut.
Von wann ist der?
Heute mal
2017.
2017.
Er lief auch auf der Berlinale damals. Und ist echt cool.
Back for Good. Ist keine Take That.
Oh ja.
Genau den Gag wollte ich auch gerade machen. Ja.
Ja. Biografie.
Der Titel ist natürlich schon auch bewusst gewählt.
Ja, Michael. Nichts liegen lassen hier.
Ja, den habe ich auf meiner Liste.
Bei den Banausen da.
Nichts verwandelt hier, ja.
Hier brauchst du nicht
Back for Good ist auf alle Fälle auf meiner Liste drauf. Ja. Den hatte ich sogar schon mal ins Auge genommen, aber ich habe noch nicht geguckt.
Naja, das ist toll. War der Abschlussfilm von der Regisseurin und für Kim natürlich auch echt eine gute Rolle, weil damit danach ist halt echt eine ganze Menge passiert und hat sie großartig gespielt.
Sehr cool.
Ich bin eh Fan. Also ich finde Kim eigentlich in allem super.
Sehr schön.
So, dann darf ich anfangen mit Raten. Ich sag 7.
Ich sag auch 7.
Ich sag 6.
Mhm. Tja, 7 wäre es gewesen.
Ah, top. Aber es ist dann doch eine 6, oder?
Nee, es ist dann irgendwie doch eine 7. Ich habe wirklich auch geschwankt, aber ich dachte dann doch, nee, eigentlich hat es mir doch zu gut gefallen. Auch jetzt, wenn ich so nochmal drüber spreche, so diese Dynamik bei dem Ehepaar, die ja noch so ein bisschen hervorgehoben wurde. Wie gesagt, gab einige kleinere Schwächen, aber die verzeihe ich dann anscheinend doch ein bisschen.
Das ist ja schon fies, dass er eigentlich keine halben Punkte macht, weil dann wäre ich immer einen halben Punkt daneben, ja. Hätte ich wahrscheinlich auf 6,5 getippt. Hätte ich mich einen ganzen Punkt daneben.
Nee, aber er hat doch, ach so, er hat es relativiert, dass er bei einer 10er-Skala keine halben Punkte gibt, ja.
Aber okay. Ich dachte dann, ich wusste nicht, wie sehr diese Sterile und so ins Gewicht fällt. Mhm. Aber okay.
So, jetzt ich.
Ja.
Ja, also nachdem Michael jetzt schon gesagt hat, was er alles an Filmen auslässt, ist das jetzt mal so gar nicht sein Programm, was jetzt kommt.
Noch einer.
Aber jetzt kommt's. Ja. Bin mal gespannt.
Ja, du hast ja vorhin gesagt, der ganze Marvel-Kram und all das interessiert dich nicht.
Ah.
Mhm. Jetzt ist es zumindest mal DC, also ist der 14. Film des DCEU, Blue Beetle. Aktueller Kinofilm. Mhm.
Bin ich schon beim Trailer ausgestiegen im Kino. Da dachte ich mir so, okay, komm. Was kann ich sonst noch machen?
Ja, der Trailer. Also der Witz ist, ich habe auch den Trailer haben wir auch im Kino gesehen und da war ich auch so semi-interessiert, dachte so, okay, das sieht nicht nur gut aus, das ist auf jeden Fall einiges, was ich irgendwie schwierig finde. Dann habe ich aber bei diversen Branchenportalen gelesen und das wieder mal einbelegt dafür, dass man halt einfach so Kritikerstimmen heutzutage echt gar keinen Glauben schenken darf, weil da wurde der Film halt wirklich gelobt. Und zwar also bis ins Maximum. Es gab wirklich renommierte Portale, die von diesem Film gesagt haben, dass das der beste DC-Film ever ist.
Ich frage mich ja, also ich will ja nicht immer so in so, also oder nicht immer, also gar nicht, aber ich will nicht in so Verschwörungsdings irgendwie Sachen abdriften, aber ich frage mich manchmal, ob diese ganzen Filmjournalisten dann manchmal irgendwie einfach geschmiert werden vom Studio.
Ja,
so.
Ja, also,
ne? Also das dann
kann ich mir so, anders hey, auch nicht bitte, erklären bei so einem Ding.
Ne? Also bitte schreib mal, dass das der geilste Film überhaupt ist und so, weil das einfach Teil der PR-Maschine ist. So.
Auf jeden. Also das ist auf jeden Fall die PR dahinter und das muss, also wenn es nicht sowas ist, dann ist es auf jeden Fall so, eine Hand wäscht die andere Deal und also anders kann ich mir das auch nicht erklären, weil also hier mit Superlativen um sich zu schmeißen, ist echt dreist. Ja, aber ich habe ihn mir jetzt angeguckt und man muss, glaube ich, auch vorwegschicken, ich bin ja echt ein Sucker für solche Filme. Also generell jetzt dieses ganze Superhelden-Gedöns, das ist für mich, sind das die eigentlichen Feelgood-Filme. Weil das meistens, wenn Marvel so sein Schema F fährt, dann unterhält mich das zum Maximum. Weil dann kriege ich sehr gut gemachte Action, eine leichte Tonalität und hin und wieder ist das auch noch lustig. Und das aber halt mit einem Production-Value, wie es halt höher nicht sein könnte, in der Regel. Und das unterhält mich halt wirklich zum Maximum. So, wenn ich irgendwie so Hirn aus Kino möchte, dann ist das in der Regel was, was mich echt gut unterhält. Und deswegen habe ich da so ein bisschen ein Herz für und war schon interessiert, was da jetzt geht.
Und deswegen musst du auch einfach sagen, das ist der geilste DC-Film, den du je gesehen hast,
oder? Ja, natürlich. Nee, noch bezahlt mich niemand dafür.
Die ist auch geschmiert.
Ja, mal gucken. Vielleicht wird das mal anders. Dann,
wie ist einer von denen hier?
Du bist der kriminellste Mensch, den ich kenne.
Ja, so einer.
Ja, also Blue Beetle, ein 120 Millionen Dollar Filmchen.
125.
Mhm. 120.
Damit komme ich zurück in einer Woche.
Mit 120 Millionen?
Das ist der Plan.
Okay, wir drücken die Daumen.
Pizza auf mich nicht so.
Immerhin.
Wieso, was hast denn du vor da in Tschechien oder wo du hin?
Pokern geht er jetzt.
Ja, ich gehe ein paar Pokerturniere zocken.
Ein paar gleich.
Ach.
The Big Baller Guess.
Sehr da schön. Ist halt, das ist halt das größte Casino Europas und diese Wesop aus Las Vegas, die tourt halt durch Europa gerade und macht da halt. Mhm. Da nehme ich ein paar Turniere mit.
Mhm.
Mich überlegt, ob er Prozente kauft.
Kann er sich bei dir einkaufen, ja schön.
Ja, erzähl weiter.
Also das ist ein Film, der sollte ursprünglich tatsächlich für Max, also hier ursprünglich HBO Max gemacht werden. Also so eigentlich ein Streaming-Film. Und dann haben sie denen doch noch ein Kino-Release gegeben.
Mhm.
Hat nicht so gut funktioniert, weil der hat gerade mal das Budget reingeholt. Also der ist aktuell, und ich glaube das Thema ist dann wirklich schon durch, bei 120,8 Millionen. Große Sprünge wird der da nicht mehr machen. Aber eben im Marketing haben sie auf die Kacke gehauen und deswegen ist das aktuell wahrscheinlich eher ein Minusgeschäft. Und ob es der beste DC-Film aller Zeiten ist, das hören wir jetzt. Ich war schon, als ich den Namen des Regisseurs zu Beginn in den Credits gelesen habe, dachte ich schon so, wer? Also wirklich noch nie gehört. Angel Manuel Soto heißt der Herr, hat 17 Credits und hat 2016 The Farm gemacht, was so ein Boxerfilm ist, und 2018 einen Kurzfilm namens Dinner Party, das war so ein 3D Virtual Reality Film. Mit die beiden sind auf sämtlichen Festivals gelaufen und haben da tatsächlich auch den ein oder anderen Preis bekommen. Also die liefen bei South by Southwest und Tribeca und Sundance und also die ganzen großen Festivals hat er mitgenommen in den USA. Und anders kann ich mir nicht erklären, dass der an so einen Job gekommen ist, weil ansonsten halt nur Kurzfilme und also nichts Nennenswertes, wirklich.
Okay.
Und das haben wir öfter, auch bei den ganzen Marvel-Filmen, ne, dass dann plötzlich Leute auf dem Regiestuhl sitzen, wo du dich fragst, wie zur Hölle, ihr habt keine Referenz, die rechtfertigen würde, dass ihr mit einem Budget von 120 Millionen hantiert.
Ja, nee, die wurden halt einmal ausgezeichnet mit irgendeinem Preis.
Genau.
Also es war hier wie mit Eternals und wie heißt die nochmal, Chloe Zhao oder so.
Genau. Ja, genau. Ne? Da war halt The Rider,
so von Marvel Hit. So abgegriffen so, oder auch diese ganze Star Wars-Geschichte, wo dann auf einmal hier, wie hieß der noch? Nicht Edward Dingsbums oder Edwards oder wie auch immer. Ich weiß
Russo,
nicht, wie er hieß.
Die Russo Brothers, meinst du, oder?
Ja, nee, Russo, nee, aber da war noch der andere, der Rogue One gemacht hat, glaube ich, und so. Oder da sollte auch einer den dritten Teil von der Trilogie eigentlich dann fertigstellen. Und dann haben sie ja auch J.J. Abrams reingeholt, weil sie dann gemerkt haben, der hat zwar irgendwie dann den Godzilla-Film gemacht, aber sonst kam da halt nichts so gescheites rum, ne? Also irgendwie, ist irgendwie so eine komische, so ein, schon eigentlich erstaunlich, weil eigentlich schon so ein bisschen so ein Gamble
von
Disney, das immer so zu machen, ne? Andererseits hoffen die natürlich darauf, dass sie vielleicht günstig jemanden sehr Talentiertes dann kriegen können für sowas.
Ja.
Aber weiß nicht, was da die Strategie exakt ist, aber hat man auf jeden Fall schon häufiger gesehen, stimme ich dazu, ja.
Naja, also es ist wirklich abgefahren, wie häufig das in letzter Zeit vorgekommen ist. Und es beschränkt sich ja dann in der Regel auch nicht auf Regie. Also man hat dann ja auch oft irgendwie Autoren oder selbst vor der Kamera zum Teil Leute, wo du eigentlich dich fragen kannst, wie die da hingekommen sind, weil es irgendwie in ihren Credits nichts gibt, was das rechtfertigt.
Das ist komisch. Ja. Ich würde echt mal gerne so namhafte Leute hören, die schon einiges auf der Vita haben, die dann irgendwie so einen Marvel-Film inszenieren. Weil als Taika Waititi zum Beispiel den dritten Thor gemacht hat,
der war geil, ja.
Der hat ja komplett über die Stränge geschlagen, der hat gesagt, der macht sein eigenes Ding so, weißt du, und hat ja komplett die Tonalität geändert. Aber ich fand super, weil du hast den Regisseur in dem Film definitiv gesehen und lass mal so einen Nolan so einen Marvel-Film machen. Das wäre doch cool.
Das wäre interessant, auf jeden Fall.
Naja, gut, ich sag mal hier, der erste Thor war da von Kenneth Branagh, oder?
Der war von Kenneth Branagh,
ja. Schon ein ziemlich hochkarätiger Name.
Echt?
Ja.
Ja, oder?
Also, ja, stimmt schon.
Ich meine auch.
Aber sowas halt öfter, anstatt jetzt so einen Festival-Regisseur zu holen, der irgendwie zwei, drei geile Indie-Filme gemacht hat. Ich halt, weiß nicht, ich verstehe die
Taktik
nicht
ganz. Vor allem hier ist es aktuell ein Langfilm, und ein Kurzfilm, die für Furore gesorgt haben, ansonsten nix.
Stimmt, Chloe Zhao kann man noch nachvollziehen, weil ja The Rider und so schon sehr erfolgreich waren, aber das ist ja nun wirklich...
Naja, das war aber auch nur ein Festival-Hit, das war jetzt kein kommerzieller Erfolg. Ich finde es halt auch, du musst ja auch erstmal einen Film gemacht haben, wo viele Leute reingerannt sind.
Aber Nomadland kam davor, oder?
Nomadland war auch vor Eternals, stimmt.
Das war davor.
Ja, also klar, der hat halt Oscars abgesahnt ohne Ende und so,
Da kann man es ja noch nachvollziehen.
Ja, wobei es Nomadland ist jetzt, war jetzt halt auch nicht der umsatzstärkste Film des Jahres, weißt du? Es war ja halt ein Kritikerliebling.
Klar.
Und dann aber Eternals. Na gut, weil eine Vollkatastrophe, finde ich. Und jetzt ist es hier halt auch so, dass der Autor Gareth Dunnett Alcocker irgendwie 9 Credits hat. Der hat einen einzigen Langfilm gemacht. Miss Bala. Nie gehört. Und so einer schreibt dann alleine das Drehbuch für einen 120-Millionen-Film. Schon, also finde ich alles halt abgefahren. Aber hier war jetzt sowieso die Herangehensweise, dass jetzt hier ist halt der Latino-Superheld im DCEU und vielleicht war da auch einfach das Bedürfnis, irgendwo mit Marvel wieder mal mitzuziehen. Also es ist auch interessant,
gesagt,
ganz kurz, ich finde es halt auch interessant, dass das der erste Film ist, nachdem die James Gunn dazu geholt haben. Die haben ja James Gunn von Marvel geholt. Und das ist der erste Film im DCEU, der nach ihm jetzt quasi rausgekommen ist.
Stimmt, Guardians war sein Abschiedsgeschenk.
Ja, und für ihn ist das halt so ein Film, er sagt selber, der Film wäre disconnected vom Universum, also steht auch wieder so ein bisschen für sich alleine. Mhm. Er will den aber, also die Hauptrolle hier dann später mit reinholen ins DCEU. Also keine Ahnung, was da der Plan ist, wir werden sehen.
Okay.
Micha, was meinst du?
Nee, ich, also weil du gerade eben Latin und so angesprochen hast. Ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Also weil der Regisseur ja geboren in Puerto Rico und der, ne, und die Besetzung ist dann ja auch irgendwie mexikanisch, puerto-ricanisch, wie auch immer, halt Latin angehaucht. Das heißt, ich nehme an, da wollte man eigentlich so dieses Virtue Signaling wahrscheinlich betreiben und sagen, so, jetzt mal der lateinamerikanische Superheld, so, weißt du, was ja gut funktioniert hat, irgendwie mit, ich meine, Spider-Man war's oder so.
Ja, Morales, ja, dieser ne? animierte.
Genau, ja, genau. Ne, also, dass man sozusagen dann auch, also, das ist so eine sehr amerikanische Herangehensweise, habe ich das Gefühl, dass man da einfach sozusagen auch jeder Bevölkerungsgruppe einfach auch mal so einen Film zuschneidert.
Und ich glaube, klar, natürlich ist das genau der Ansatz.
Genau, Großteil einfach Credibility waren, so.
Das, genau, hat aber eben auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass die jetzt halt nicht hingehen können, hier einen weißen Regisseur nehmen. Weil es dann schon wieder Richtung Cultural Appropriation geht und so, da muss man ja tierisch aufpassen. Kann ich auch alles nachvollziehen, aber...
Wobei man hätte natürlich auch einen anderen Latin-Regisseur nehmen
das
können,
ist der Punkt.
Irgendwie bekannter ist oder schon was auf dem Kasten... Auf dem
ist ja Kerbholz nicht so, als gäbe es da niemanden und
ja,
alles in der Kombination halt so ein bisschen so, unglücklich.
Als unsere Cuaron willst du nicht mal Blue Beetle machen, so.
Ja, ja, aber...
Also,
ja, genau.
Almodovar macht Blue Beetle.
Das ist noch besser.
Ja. Okay. Superhelden am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Das ist so geil, ey. Oder hier Alvarez oder so. Ja, nimmst du halt gleich irgendwie einen aus der Ecke.
Das wär's, ja.
Ja, aber eben, also hätte man halt auch machen können. Und jetzt ist es aber einer geworden, der halt relativ wenig auf der Vita hat bis dahin. Ja, dafür haben sie versucht, vor der Kamera sind auf jeden Fall eine Menge Leute, die schon einiges gemacht haben, auch einiges Renommiertes und auf jeden Fall alles lateinamerikanische Schauspieler, die schon einen gewissen Amerika-Bezug haben. Komme ich gleich zu. Jetzt erzähle ich erstmal kurz die Handlung. Die ist generisch, wie man das erwartet. Zu Beginn sehen wir eine Sequenz, wo hier der MacGuffin des Films gefunden wird. Es geht um einen blauen Skarabäus. Das ist so ein Käfer, der irgendwie aus Metall jedenfalls, ist ein Alien-Käfer. Ja, der wird im Eis gefunden auf so einer Expedition von einer Firma, die hier den Bösewicht darstellt. Das ist Cord Industries und die finden da eben im Eis irgendwo diesen Skarabäus. Dann springen wir in unsere fiktive Stadt. Hier geht's, also das ist jetzt so wie Gotham vielleicht eine Kombination aus New York und Chicago ist, haben wir hier Palmera City. Das ist das Miami.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Wahrscheinlich Miami.
Ja, voll. Das ist halt so krass auf jeden Fall. Florida und alles ist Neonfarben und sowieso, ja.
Und voll von Lateinamerikanern.
Ja, klar. Überall dann entsprechend die Mucke dazu. Also wir hören hier das, was man so erwarten würde.
Say hello to my little friend.
Ja. Und in Palmera City kehrt gerade der frisch gebackene College-Absolvent Jaime Reyes nach Hause. Das ist unsere Hauptfigur. Gespielt von Jolo Maridiana. Das ist der Typ, der in Cobra Kai die Hauptrolle spielt.
Ach, okay.
Ne? Der Junge, wie hieß er, Manuel oder Emmanuel in Cobra Kai?
Miguel.
Weiß ich nicht. Miguel, stimmt.
Ich glaube Miguel.
Ja. Und Parenthood hatte der auch eine durchgehende Rolle. Das ist der junge Typ. 19 Credits, also noch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber eben schon ein paar renommierte Dinger und vor allem Dinge, die Preise bekommen haben und jetzt spielt er halt hier die Hauptrolle. Mit irgendwie Anfang 20 ist er, glaube ich. Ja, und der kehrt jetzt eben zurück aus dem College, hat irgendwie Pre-Law studiert und zu Hause angekommen, gibt es erstmal kleine Wiedervereinigung und dann stellt auch relativ schnell fest, die Familie ist finanziell ein bisschen abgerutscht. Die Gentrifizierung der Stadt hat halt dazu geführt, dass der Vater sein Business verloren hat und die arme Latino-Familie da jetzt so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Schwere Zeiten stehen an und die letzten Jahre waren auch nicht einfach und Cord Industries ist halt in dieser Stadt krass hochgekommen und die bauen halt, wo es nur geht und dadurch eben Gentrifizierung und alles schwieriger geworden. So. Jetzt muss also Jaime natürlich dafür sorgen, dass die Familie nicht komplett in Bankrott rutscht und verspricht also für Veränderungen zu sorgen und will sich einen Job suchen. Seine Schwester Milagro, die verschafft ihm dann einen Job als Reinigungskraft mit ihr. Die putzt nämlich zufälligerweise in der Villa von Victoria Cord, also der Chefin von Cord Industries. Das ist die Figur von Susan Sarandon. Eine der wenigen Nicht-Latino-Schauspielerinnen hier. Die ist dann sowas wie die Antagonistin, weil die mit Cord Industries einen Kurs eingeschlagen hat, der so Richtung Waffenfabrikation geht. Die hat nämlich eine Technologie namens OMAC. Das ist so ein One-Man-Army-Corps vollständig. Das ist so eine Technologie, die an Personen rangeklatscht wird, wobei muss operativ eingebaut werden. Jedenfalls können die dann auf Knopfdruck, sind die dann halt so Tech-Roboter, Ein-Mann-Armeen. Mhm. Und diese Technologie gilt es natürlich zu verkaufen, und die, um die aber perfekt fertigstellen zu können, braucht die natürlich diesen Scarabeus. Und den haben wir jetzt zu Beginn des Films gefunden. Das sieht also als alles erstmal so aus, als könnte die ihren fiesen Plan umsetzen. Jetzt gibt's aber noch eine Nichte. Das ist also die Tochter des verstorbenen Bruders von Victoria. Der war natürlich der mit dem moralischen Kompass, der die Firma noch irgendwie anständig führen wollte. Dann kam irgendwann nach seinem Tod die böse Schwester, hat den Laden übernommen und will jetzt Waffen herstellen. Da aber die Nichte, also die Tochter des Mannes, der gestorben ist, noch da ist, will die natürlich dafür sorgen, dass das nicht passiert, und wird dann aber von der bösen Chefin rausgekickt. Und diese Nichte, Jenny Cord, die kommt dann dazu, als da gerade unsere Hauptfigur am Putzen ist mit seiner Schwester. Und dann gibt's da ein Eklat zwischen ihr und ihrer Tante. Sie rennt davon. Er springt so ein bisschen in die Bresche, weil die wird halt blöd angemacht. Und er kommt dann halt dazu und sagt so, hey, lass die in Ruhe. Ne, macht hier den edlen Ritter. Dabei kommt's dazu, dass die Nummern austauschen, weil die sagt, hey, ich will dir helfen, so, danke dafür, ne, ich verschaff dir einen Job hier. Komm mal morgen vorbei, und dann gibt's einen Job. Und dann kommt er morgen vorbei, und dann ist da aber schon Land unter, weil jetzt eben dieser Scarabeus da vor Ort ist. Jenny klaut sich den, verpackt den in so eine Burgerpackung, und dann kommt Jaime dazu, sie drückt ihm den in die Hand und sagt, beschütz das mit deinem Leben, mach's nicht auf, guck nicht rein, bring's nur weg. Ich melde mich später. Dann wird der ganze Laden abgeriegelt, er schafft's gerade noch raus und ist dann zu Hause mit dieser Burgerpackung. Und dann sagt natürlich die ganze Familie, weil Familie steht ganz oben in diesem Film, das ist hier die Message, die es sowieso nur geht, weil Familie ist das höchste Gut, und Familie ist die eigentliche Superkraft, vor allem anscheinend unter Mexikanern. Jetzt bringt er das Ding nach Hause, und die ganze Familie drängt drauf so, ey, Alter, wie, die hat gesagt, du darfst da nicht reingucken und hast noch nicht reingeguckt, was ist mit dir los, guck rein. So, und dann machen die das Ding auf, und dann, blauer Käfer, werfen die es in der Gegend rum, bis das Ding bei ihm landet, und dann haben wir den Kronos-Moment, weil dann hat er das Ding auf der Hand, und das Ding wählt dann ihn. Das ist nämlich der Clou bei dem Scarabeus, der sucht sich
Pure Heart oder so.
Ja, der sucht sich natürlich
sein Herzen sein oder irgendwie sowas.
Sucht sich seinen Träger aus, und dann gibt's diesen Verwandlungsmoment. Und das hat der Regisseur beschrieben wie, ich hab's mir notiert, Cronenberg for Kids.
Cronenberg for Kids.
Ja, weil dann frisst sich dieses Teil halt, das krabbelt erst auf ihm rum, und irgendwann kriecht's ihm offensichtlich in den Arsch, weil plötzlich ist es in ihm, und wir sehen nicht, wie es reingekommen ist, aber das Ding ist halt einfach plötzlich in ihm, macht dann unter der Haut voll die Welle, und diese Transformation beginnt, und plötzlich ist er halt der Blue Beetle. So eine, ne, hat so eine blaue Rüstung an, und alles wird erst so an die Wand gepinnt mit diesen Beinen von dem Scarabeus, ne, wird er dann so oben klack mal kurz an die Wand gepinnt, während er verwandelt wird. Ist tatsächlich eine recht coole Sequenz. Natürlich kommt hier Unmenge CGI zum Einsatz. Und die, das ist auch so ein neues Phänomen für mich, weil früher, finde ich, gab es einfach schlechte CGI in Filmen, oder es gab gute CGI in Filmen oder sehr gute, aber nicht so, die eine Szene sieht richtig fett aus, und in der nächsten denkst du dir, du bist gerade irgendwie auf PlayStation 2 Niveau.
Durchwachsen, ja.
Weißt du, so ist völlig nicht eine Linie irgendwie. Und ja, hier ist das halt leider auch so. Es gibt Momente, die wirklich cool aussehen, finde ich. Und dann gibt es Momente, wo du denkst, Alter, was? So eine Szene, da brennt im Hintergrund alles, und das Feuer sieht einfach aus wie so diese schlechten Kamin-Simulatoren, die du irgendwie auf irgendwelchen Rechnern anstellen kannst. Wirklich scheiße. Also ganz komisch. Ja, jedenfalls ist er dann jetzt der Blue Beetle und kommt natürlich überhaupt nicht drauf klar, weil dann macht sich das System, muss dann erstmal sich jetzt mit dem aktuellen Host konfigurieren und spult dann erstmal so alles ab, was er kann. Heißt, er schießt erstmal durchs Dach raus und fliegt durch die Gegend, und parallel schreit er halt die ganze Zeit rum, weil er nicht weiß, was abgeht. So, und irgendwann hat sich das natürlich eingepegelt, und dann muss Jenny ihm erstmal erklären, was da abgeht. Und jetzt ist halt der Clou natürlich, oder der Konflikt, dass Cord Industries will natürlich den Scarabeus zurück, und ist, das ist denen dann auch egal, dass der jetzt in ihm drin ist, dann holen sie ihn halt irgendwie gewaltsam da raus. Und das will der
Roadhouse.
Ja. Und das will der Blue Beetle, also der Scarabeus, der macht sich dann nämlich auch selbstständig, weil das ist so ein eine eigene Persönlichkeit, die dann mit seiner irgendwie morpht, also da wird es so eine Symbiose also geben, der übernimmt. Ja, genau. Ziemlich genau wie Venom.
Okay.
Ja, und der verhindert natürlich, dass da Leute sich an ihn zu schaffen machen, weil Host beschützen ist halt das oberste Ziel hier.
Ja, die Comics sind damals das komplett an mich vorbeigegangen.
Ja, das ist wohl auch die erste DC-Verfilmung jetzt von einem Superhelden, der in diesem Jahrtausend erst entstanden ist. Also den gab es davor noch gar nicht. Ja. So, jetzt kann ich erzählen, wer hier alles mitspielt. Jenny wird von einer Brasilianerin namens Bruna Marquezine gespielt. Die hat 30 Credits, das meiste davon in Brasilien. Das, wofür sie eigentlich bekannt ist, ist, dass die irgendwie 6 Jahre lang die On-and-Off-Freundin von Neymar war. Und jetzt halt eben zuletzt auch wieder da so ein paar Streaming-Sachen gemacht hat, die halt groß geworden sind. Und dann ist sie hier die, natürlich dann auch Love Interest, ne? Ist klar. Ja, und dann haben wir noch die Familie von Jaime. Und das sind eben alles Leute, die kennt man jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall schon Sachen in Hollywood gemacht, die man kennt. Das zum einen, die Großmutter wird von Adriana Barraza gespielt, die mit ihren 72 Credits, die war schon Oscar nominiert für Babel. Und Drag Me to Hell hat die auch gemacht, also die hat tatsächlich ein paar internationale Credits. Und die Mutter, Elpidia Carrillo, heißt die Schauspielerin, das war Anna in Predator. Hier diese einzige Frauenrolle, die es bei Predator gibt, die sie dann eine Weile mit durch den Dschungel schleppen.
Ja, ja, klar.
Das ist sie.
Okay.
Ja. Und dann gibt's halt hier so den Oberhenchman von Victoria Court. Ne, so, die hat dann eben einen, so einen OMAC-Typen, der schon diesen Chip hat und so weiter. Das ist dann natürlich so ein bisschen der Endboss. Carapax heißt er in der Rolle, gespielt von Raúl Max Trujillo. Und der hat 114 Credits und das ist auch wirklich so eine Danny Trejo-Fresse. Richtig krass. In Apokalypto, den hattest du doch irgendwie mal, ne? Da spielt er mit. Riddick spielt er mit. Und jetzt natürlich auch bei Mayans MC ist er eine durchgehende Rolle, ne? Klar. 114 Credits, wie gesagt. Hey, und dann hast du halt echt noch George Lopez, der hier so ein bisschen Comic Relief Onkel ist. Harvey Guillen spielt mit, hier, What We Do in the Shadows, Fans kennen auch den. Ja, und dann eben Susan Sarandon, die für Sharon Stone hier eingesprungen ist, die es ursprünglich machen sollte.
Das wiederum finde ich aber recht interessant, weil ich kann mich nicht erinnern, dass Susan Sarandon schon mal irgendwie so eine Antagonistinnenrolle gespielt hat, oder? Irgendwie mal eine negative Rolle in einem Film? Ich weiß nicht, mir fällt keine ein. Ich hab mal gedacht, habe ich sie schon mal gesehen in so einer Bösewichtrolle?
Ja, aber auch das wahnsinnig generisch. Also du erkennst halt schon in der ersten Szene, wie der Verlauf sein wird. Du kannst alles vorhersagen hier.
Okay.
Also wirklich bis ins kleinste Detail. Es gibt dann diese Annäherung natürlich zwischen Jaime und Jenny. Und dann sind die irgendwann alleine in einem Raum und kommen sich auch körperlich immer näher, das heißt, die Gesichter nähern sich an und du weißt, kurz bevor es zum Kuss kommt, kommt jemand in den Raum und verhindert das. Weißt du? Es ist so einfach, da werden alle Tropes bedient. Das ist echt so krass. Natürlich hat dann eben auch der Bösewicht hier eine Backstory, wo dann irgendwie klar ist, dass er nicht so ganz freiwillig bei der ganzen Nummer mitmacht und so und eigentlich auch einen guten Kern, das ganze Programm.
Tragische Figur.
Ja, ja. Naja. Und jetzt habe ich vorhin Kronos angesprochen und tatsächlich einmal sitzt die Oma vorm Fernseher und seppt sich so durch und dann siehst du ganz kurz eine Szene aus Kronos, wo er das Ding auf der Hand hat.
Ach, okay.
Und anscheinend wird auch noch musikalisch was aus Kronos eingespielt, das habe ich aber nicht gehört. Ja, die Musik ist hier sowieso ein Riesenthema, Alter. Das Hauptthema ist wirklich nervig und das, ganz kurz, bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, als würde ich diesen Film maßlos hassen, ne, weil das jetzt so klingt, als würde ich nur negative Sachen sagen. Das ist halt trotzdem, auch wenn es so wahnsinnig generisch ist, ist halt trotzdem ein Popcorn-Film, der mitunter unterhaltsam ist und auch fast schon den ein oder anderen guten Moment hat. In der Summe ist es schon schwierig, weil eben alles vorhersehbar, manche Sachen halt wirklich sehen nicht gut aus, dann ist das Ganze PG-13, was aber fast schon normal ist bei solchen Filmen leider. Aber es tut der Sache auch nicht immer gut.
Es klingt original wie so ein Film, der 2 Wochen nach Kinostart schon wieder komplett vergessen wurde von allen.
Oder also, auf Disney Plus also so, mal geguckt.
So würde ich das auch.
Na, bestenfalls.
Ja.
Wahrscheinlich dann, hat HBO den sogar deswegen ins Kino gebracht, eben um das nochmal abzurunden, weil auf HBO hätte er halt wahrscheinlich einfach gar nichts gerissen, sodass man wenigstens einen Teil des Geldes wiederbekommt, weil die Rechnung auf so einem Streamingdienst ist ja quasi, okay, wie viele neue Mitglieder bringt und sowas.
Ja.
Und wie viele von den Mitgliedern, die dann da sind, schon auf dem Service, gucken den dann, so dass es für sie die Value Proposition des Services steigert. Und ich glaube, würde der jetzt nur im Streaming jetzt noch eine schlechtere Figur machen als,
ja, wahrscheinlich,
im Kino, wo man wenigstens ein bisschen von dem Investment wiederbekommt. So.
Ja, und so ist es natürlich auch ein riesen Aushängeschild für Latinos. Ne? Das ist so, dieser Film ist ein Public Service Announcement für die Bevölkerungsgruppe. Und es wird dann auch zwischendurch switchen die auf Spanisch und so, wobei man sich dann wieder fragt, warum sprecht ihr nicht die ganze Zeit Spanisch? Warum sprecht ihr dann größtenteils Englisch miteinander und so? Das ist dann alles auch wieder so. Aber kauft man halt, weil eben soll Popcorn-Unterhaltung sein und das ist es. Aber die Musik, das fand ich schon dreist, weil das Hauptthema sind halt wirklich so drei Töne vom Imperial March.
Okay.
Und sowieso, und dann hast du da so eine wubbernde Mucke drunter, die auch so ein bisschen nach Stranger Things klingt, und das Ganze klingt sowieso, als hättest du eine AI gefüttert mit, das muss so und so und so klingen.
Zusammengeklaut, ja.
Wirklich. Ist dreist. Aber eben, ich hab's vorweg gesagt, so, ich kann solchen Filmen trotzdem irgendwie was abgewinnen, weil es mich halt leicht unterhält. Hier war es dann trotzdem so, dass ich viel zu oft den Moment hatte, wo ich dachte, oh Leute, im Ernst? Und es gibt eine sehr kitschige Pathos-Szene, die tote Menschen beinhaltet. Boah, da war ich wirklich so, Leute, das könnt ihr nicht bringen, ey. Das ist wirklich drüber. Das ist zu viel. Ja, aber
zu
die Action.
Zu viel wie Prinzessin Leia im Weltall zu viel oder zu viel wie jetzt auf einmal irgendwie Tag der Toten Coco zu viel? So, holt einer die Gitarre raus und fängt an irgendwie ins Reich der Toten sich zu singen.
Ja, ich fand ja Coco gar nicht so schlecht.
Nee, ich fand für Coco auch ganz geil eigentlich, ja.
Nee, dann eher ersteres. Also es war wirklich also, so Next Level Kitsch auch. Weißt du, so plötzlich ist alles voller Kerzen und wir sehen einen, der davor verstorben ist und es ist alles so, oh, Leute, what? Hart. Ja, also.
Alan John singt den Song dann dazu, zu der Szene.
Nee, er muss ja irgendein Latino-Künstler.
Ach ja, stimmt, suchen. Geht nicht Alan John. Muss
da nicht ja, Mark Frost. Das,
ja. Mörder Latino.
Ja.
Ist er nicht?
Kid Frost?
Klar, ist er Latino, Alter.
Ach, Kid Frost. Entschuldige, ich war bei Kid Rock. Dachte gerade.
Nee, nicht Kid Rock.
Kid Rock, ja, genau. Latino, ja. Genau, richtig.
Ja. Ja, Western Michigan, alles klar.
Latino. Aber stimmt, Kid Frost, der war doch La Raza, oder nicht?
Ja klar, das war La Raza. Ja,
klar. Das passt schon eher. Nein, ich meine, also eine Stelle, da habe ich mich echt gefreut, weil da geht's halt wieder her, ne? Er masht als Blue Beetle irgendwie die Henchmans rum. Und im Hintergrund halt Fat Cypress Hill.
Ja, natürlich. Das wäre natürlich die zweite, die ich genannt hätte.
Fand ich schon ganz geil.
Liquid Habits gibt's noch. Ah, okay.
Ja, deswegen also mit.
Aber das, je mehr ich jetzt davon höre, je mehr du sagst, desto mehr bestätigt sich ja auch komplett dieses ganze Ding von wegen, okay, das ist halt ein großes Kulturding, so, also, wo dann einfach das Studio, wer steht dahinter? HBO ist Warner, ne? Glaube ich.
Ja.
Dann einfach so sagt, so, okay, so, das ist unsere Demographic irgendwie. Klar. Target Audience, so. Und jetzt machen wir, also einfach so, also Anbietern gewissermaßen, ja. Ist ja richtig, richtig derb eigentlich.
Also wahrscheinlich ja. Das, was du über den Score gesagt hast, mit dem, du kannst eine AI füttern, so mit irgendwelchen Informationen, das trifft hier wahrscheinlich auf die Handlung zu, auf die Effekte und auf den Aufbau und so und auf die Musik.
But das make it Latino.
Klingt alles so ein bisschen, ja, klingt alles
klingt
so ein bisschen.
Klingt alles so, sehr generisch.
Ja.
Ist es.
Ja. Lass mal ein paar Hashtags einfach mal reinhauen in die Handlung. Naja.
Ich muss ehrlich sagen, meine alte Liebe zu Superheldenfilmen hast du mit dem Film jetzt bisher noch nicht wieder zurückerweckt.
Nee, also ich kann den auch nicht bedenkenlos empfehlen.
Wann ist die Liebe gestorben bei dir, Andi?
Oh, das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube so mit dem dritten Iron Man Film.
Dritter Iron Man, okay, also Phase 4 und so hast du gar nicht mehr mitbekommen, ja?
Gab's einen vierten? Okay, nee.
Ich meine jetzt Phase 4, also die ganzen letzten Filme.
Nee, auch so Thor und so weiter habe ich auch noch den ersten gesehen. Also irgendwann war es dann too much.
Okay.
Ja, ich glaube, ich war schon beim ersten Spider-Man raus.
Der erste Spider-Man.
Okay.
Ja.
Der aus den 80ern.
Nee, also jetzt der mit Tobey Maguire, glaube ich, ne? Ja. War ja der, genau. Nee, also ich fand noch damals die Batman-Filme von Tim Burton fand ich ganz gut. Oder den Batman-Film, weil den zweiten kannte ich gar nicht. Mhm. Und das war's dann aber so. Also danach haben mich zu Burton-Filme halt überhaupt nicht mehr interessiert, so. Und ja, bestätigt jetzt alles, was du sagst, bestätigt jetzt genau das, dass diese Filme einfach auch nur noch so Produkte sind.
Also ja, also für mich sind
mit diesem Hinblick eben mit, also ich will nicht auf dieser Latino-Sache so ewig rumreiten, aber das ist genau, das bestätigt quasi dieses zynische Studio-Ding von wegen so, Inclusion and Diversity, Leute, das bringt doch jetzt Kohle, das ist doch jetzt gerade en vogue, das machen wir jetzt.
Ja, ja, klar. Ne? Ist also,
das ist halt immer so zynisch, das ist halt immer so unauthentisch, weil, also verstehe mich nicht falsch, ich finde es ja super, dass man irgendwie Repräsentation schafft und so. Aber ich finde immer in den Händen von solchen Studios wirkt das dann immer so schnell so nach Virtual Signaling halt.
Ja, ich finde vereinzelt geht's gut. Was die mit Black Panther gemacht haben, finde ich, hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ja. Ja, richtig, genau.
Und das ist ja nun wirklich weit entfernt von so einem Tokenism. Also es geht gut und dann geht's aber halt auch so. Weil ich finde zum Beispiel auch,
steht und fällt ein bisschen mit der Qualität des Films wahrscheinlich am Ende, ne? Also,
naja,
gut gemeint ist nicht gut gemacht, so.
Ja, ähnlich, ja.
Ja.
Ja, und dann kommt für mich halt auch dazu, dass ich ihn als Schauspieler einfach nicht gut finde. Der ist jetzt auch nicht schlecht, aber
sehr begrenzt.
Also auch da ist wahnsinnig generisch, so wenn es das als Schauspieler auch gibt. Der ist halt bestenfalls durchschnittlich. Solide, so. Aber mich berührt das zu keiner Sekunde, was der macht. Und deswegen komme ich da gar nicht in Verlegenheit, mich da irgendwie groß zu involvieren, emotional. Ja, also brauchen wir auch nicht unnötig in Länge ziehen.
Ja, genau, Punkt.
Das ist Blue Beetle. Punkte sehen folgendermaßen aus. 6,5 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 61. Letterboxd 3,1. Die sind sich da also alle recht einig.
Bleiben wir bei dem hier.
Cats is underrated. I'm just saying.
Ja.
Wer fängt an?
Micha.
Micha muss loslegen.
Okay. Ich kann dich, also ich schätze dich ja sehr schwer ein, so. Also ich habe jetzt keine Routine da drin, aber ich würde jetzt nach deinen Ausführungen einfach so auf meine eigenen Skala und so würde ich jetzt wahrscheinlich auf 5 von 10 tippen.
Also 5, okay. Guess?
Ich sag 6.
Andi?
Ich wäre auch bei 5. Also dafür war zu viel Kritik, finde ich, dabei, als dass man, also wenn du schon sagst, ja, eine Szene hat dir gut gefallen, ansonsten sehr viele Tropes bedient. Und ich meine, gerade so, wenn so Filme sind, wo du wirklich bei jeder Szene quasi weißt, wie es ausgeht, ich denke mal auch 5.
Okay. Die Wahrheit liegt in der Mitte, ich bin bei 5,5.
Aha. Der Mittelweg.
Ja, aber schön, ihr wart alle in der Nähe. Ich
hab nicht dran gedacht.
Ich auch nicht.
Nee.
Ach so, halt, habt ihr gar nicht als Option.
Nee, wir machen halbe, ja nur ganz oder gar nicht.
Genau, nee. ja, halbe Sterne. So, come on.
Schön rausgehen.
Come on. Was soll der Scheiß?
Eben, genau.
Da wissen wir schon Bescheid, das war nicht bei
Commitment. Halbzeit. Commitment.
Ja. Na gut.
Ja, ich glaube, das ist eher so das Statement, wahrscheinlich je nach Tagesform wären sowohl 5 als auch 6 legitim.
Ich kann ja, das gibt
aber
ja.
Ich kann auch, könnte es auch verstehen, wenn Leute diesem Film irgendwie eine 2 geben, weißt du, weil es wirklich, also wenn man da nicht in der Stimmung für ist, dann kann der auch wehtun, glaube ich.
Ich kenne ja so ein paar Podcast-Portale oder beziehungsweise auch so Filmportale, die so Filmrezensionen posten und die bewerten dann mit Prozenten, also die geben dem Film dann 71%. Wo ich mich dann frage, warum ist der jetzt nicht 72%?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, das ist so, also ohne jetzt irgendwem nahe zu treten zu wollen, aber ich finde so dieser Drang nach so einer Verbindlichkeit im Sinne von, so, wie du gerade gesagt hast, so 72%, so, das ist so von wegen so, meine Meinung ist scientific und akkurat und so. Also ja, es strahlt so viel ab auf so eigenes Ego, finde ich, wenn man das so zu sehr verkleinert. Ich finde ehrlich gesagt, wenn ich nicht angefangen hätte mit IMDb und einer 10er-Skala, würde ich ehrlich gesagt die 5er-Skala einfach als ideale Skala empfinden. So, weißt du, also es gibt dann von wegen so 2 Daumen runter, Daumen runter, neutral, Daumen hoch, 2 Daumen hoch, so, weißt du? Also, und das ist für mich so, okay, unter, in mehr Kategorien müssen Filme eigentlich nicht eingesetzt werden.
Ist auch so. Aber das ist so ein müßiges Thema. Wir haben da schon so oft drüber gesprochen, Elf. Ja.
Man darf gar nicht drüber nachdenken, dass ich wahrscheinlich Schindlers Liste und dem ersten Hangover-Film jeweils 9 von 10 geben würde, ne? Wo man denkt, ey, die keine Filme können weiter auseinander liegen. Ja, aber trotzdem. Finde ich
vollkommen legitim.
Ja.
Echt.
Ja. Ja. Aber in beiden kommt das Wort Holocaust vor. Also von daher.
War das so?
Da ist die Gemeinsamkeit.
Im einen vielleicht mehr, im anderen weniger.
Ja. Genau.
Fragst jetzt welcher. Ja, so viel zu Blue Beetle. Jetzt darf Micha.
Ja, na gut, dann fange ich mal an. Ich habe einen Film mitgebracht, ich habe mich echt schwer getan, weil eure Liste ja mittlerweile echt lang ist und ich wollte eigentlich ursprünglich Weird, die Weird Al Yankovic Story mitbringen, aber den hattet ihr ja schon besprochen, deswegen konnte ich den nicht machen. Ich möchte aber kurz sagen, ich habe den jetzt neulich im Flieger geguckt, habe lange nicht mehr so einen witzigen Film gesehen, ich habe mich total weggeschmissen vor Lachen, fand den ziemlich super. Aber jetzt bin ich mal ein bisschen ins Archiv sozusagen meines Filmwissens gegangen und so und habe einen Film mitgebracht, den ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, den ich tatsächlich, obwohl er älter ist, erstmalig, glaube ich, erst vor so 5 Jahren oder so das erste Mal gesehen habe. Der Film ist von 1979 und heißt Willkommen Mr. Chance oder Being There im Original.
Nein.
Ja.
Lies große Lücke.
Oh mein Gott, ja. Du zerstörst mir gerade mein Sellerslauf hier.
Ja, also ich hab nämlich auf Letterboxd gesehen, dass Guest den gesehen hat, tatsächlich. Ja. Du hast da eine Bewertung hinterlegt. Jetzt nicht spicken zwischendrin, ne?
Nee, mach ich nicht.
Genau, also Peter Sellers spielt die Hauptrolle, ist der letzte Film, den er, glaube ich, fertiggestellt hat. Er war dann später noch, glaube ich, in einem Film zu sehen, ist dann aber sozusagen, glaube ich, während der Dreharbeiten oder so verstorben. Ja, den Film hat er aber damals noch fertiggestellt. Hat da scheinbar auch sehr für gekämpft, diese Hauptrolle spielen zu können und so, weil die Studios da länger nicht irgendwie mit ihm zu tun haben wollten, nach irgendwie Rosa-Roter Panther und so, weil er einfach auch nie so richtig, glaube ich, in Frage kam für auch mal eine ernste Rolle. Auf jeden Fall handelt der Film, also wie gesagt, er ist von 1979, handelt von einem Mann, so in seinen, würde ich mal sagen, in seinen 50ern, Mitte 50er Jahr, also Mitte seiner 50er, der in einem Haus lebt, bei einem deutlich älteren Herrn irgendwie, und er hat dieses Haus halt nie verlassen. Also es wird gar nicht in die Details gegangen, warum, wieso, weshalb er da ist, sondern es wird einfach sozusagen diese Annahme ganz am Anfang des Films präsentiert, von wegen, okay, der ist in diesem Haus aufgewachsen, der kennt die Welt eigentlich außen überhaupt nicht, der kennt die Welt nur aus dem Fernsehen, und ist halt in diesem Haus aufgewachsen. Und der Film beginnt eigentlich damit, dass dieser Herr, dieser Besitzer dieses Hauses dann verstirbt, das Haus verkauft wird und er dann quasi gezwungen wird auszuziehen und in die Welt rauszugehen, die er, wie gesagt, gar nicht kennt, weil er noch nie in der echten Welt war. Und er weiß dann gar nicht, wohin mit sich. Rennt sozusagen wild durch die Gegend, versteht auch sozusagen so menschliche Interaktionen nicht, läuft auch mit seiner Fernbedienung die ganze Zeit durch die Gegend und meint irgendwie, das wäre jetzt halt irgendwie so eine, wie so 3D-Fernsehen gewissermaßen. Also sein einziger Referenzpunkt ist, wie gesagt, das, was er aus dem Fernsehen kennt. Und er kommt dann quasi durch einen Unfall, durch einen Zufall in so eine höhere Sphäre von sozusagen sehr einflussreichen Menschen, weil er wird angefahren von einem Chauffeur und dann bieten die ihm aber an, ja, hey, wir haben dich jetzt angefahren, vielleicht bringen wir dich ins Krankenhaus oder wir können dich auch zu uns aufnehmen, weil mein Mann ist sehr krank und wir haben Ärzte zu Hause und dann können wir dich da wieder aufpäppeln und so weiter. Und dann fährt er halt, wie gesagt, mit und kommt dann eben oder wird dann halt aufgenommen bei so einem Industriemagnaten irgendwie, der total fasziniert ist von eben Chance, dem Gärtner. Also er stellt sich auch immer vor, ich bin Chance, der Gärtner, weil er, wie gesagt, auch nur Gärtner war sein Leben lang in diesem Haus, das er kannte, das so seine einzige Realitätssphäre war. Und wird dann da, wie gesagt, aufgenommen und gerät in so sehr elitäre Kreise. Also fängt dann auch an, lernt dann auch sozusagen den Präsidenten der Vereinigten Staaten kennen, und fängt dann an, wahrgenommen zu werden als so eine Art Orakel oder als so eine Art Berater, weil alle ihm einfach eine Weisheit unterstellen, weil er halt einfach sehr simple Wahrheiten, sehr simpel verpackt. Und sich diese ganze hohe Gesellschaft dann davon blenden lässt, dass er wirklich nur Gärtner ist und wirklich nur vom Gärtnern redet, aber alle der Meinung sind, ah, das wäre jetzt eine riesige Metapher für irgendwie die Wirtschaft oder so. Und das ist total spannend zu sehen. Und ich bin zu diesem Film gekommen, weil das der Lieblingsfilm, würde ich sagen, meines Vaters ist. Und ich habe den, wie gesagt, ganz lange Zeit nicht gesehen. Dann erst vor 5 Jahren das erste Mal gesehen und dachte mir so, holy shit, was für ein guter Film. Also ich bin mit so Filmen aus den 70ern und so, da ist man ja manchmal so, würde man heute nicht mehr so machen. Mhm. Und jetzt nicht im Sinne von wegen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr politisch korrekt, sondern einfach Erzähltempo, Drehbuch und so weiter. Mhm. Aber der Film hält einfach so gut nach wie vor. Vor allem, was ich so nicht schockierend finde, aber so erstaunlich eigentlich an diesem Film ist, wie der heutzutage gar nichts von seiner Relevanz eingebüßt hat, sogar sozusagen noch viel relevanter geworden ist nach der Trump-Ära und so weiter, weil der so ganz viele Themen anreißt, wie eben so soziale Ungerechtigkeit oder auch dieses ganze Thema White Privilege, ja, dass es quasi in Amerika einfach auch ausreicht, vielleicht weiß zu sein und einfach irgendwie vor Kameras sich zu stellen und irgendwas zu sagen und du genug Leute findest, die dann dem zuströmen quasi und dich irgendwie wahrnehmen als jetzt irgendwie ja, den totalen Visionär und weisen Menschen, obwohl du nichts geleistet hast in deinem Leben. Also, weil der Typ ist, wie gesagt, einfach, also es klingt jetzt ein bisschen hart und ich tue dem Charakter auch Unrecht, aber eigentlich ist er ein Nichtsnutz. Also er hat, klar, er kann gärtnern, aber er hat sozusagen in der Gesellschaft, in der er sich bewegt, halt nichts geleistet, bekommt aber trotzdem sozusagen die Akkreditierung verliehen irgendwie, weil alle der Meinung sind, ah ja, okay, nee, der ist ja gut angezogen, das heißt, er muss ja ein guter Mensch sein und irgendwie was auf dem Kasten haben. Und ich finde es total interessant, wie viele Themen dieser Film halt anspricht, also eben dieses Thema Privilegien, soziale Ungerechtigkeiten, auch diese Sensationslüsternheit von Medien, wie die sich quasi auf ihn werfen und er auch in den Medien so hoch stilisiert wird als dieser mysteriöse Mann, der auf einmal der Berater des Präsidenten ist und so. Und dann werden da so Stories drum gesponnen und irgendwie so Mythologie irgendwie erschaffen und so. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, so relevant heutzutage noch, also auch im Zeitalter des Internets und so weiter, wo gerne auch so Dinge angedichtet werden oder auch so verdichtet werden einfach und so, ist das ein Film, der nach wie vor einfach so eine Durchschlagkraft hat und auch einen ganz bestimmten Ton anreißt, weil ich finde, was den Film so interessant macht, auch ist das Genre, in dem er sich bewegt, weil er ist eigentlich so eine Dramakomödie, ist aber auch eine knallharte Gesellschaftssatire gleichzeitig. Mhm. Also das ist wirklich so ein interessanter Genreblend, was noch erstaunlicher eben macht, dass das Drehbuch eigentlich von jemandem geschrieben wurde, der, glaube ich, nur 3 Drehbücher geschrieben hat. Also das wirklich, also Jerzy Kosinski oder so heißt er, und hat das zusammen geschrieben mit Robert C. Jones. Und beide von denen haben jetzt nicht die Wahnsinns-Credits irgendwie. Also sie haben beide nur relativ wenig geschrieben. Und dann dazwischen drin ist halt so ein krasses Drehbuch dabei, was ich einfach ja unglaublich finde. Neben Peter Sellers ist übrigens in dem Film noch zu sehen Shirley MacLaine auch noch. Sollte man nicht unerwähnt lassen. Da kommt es da zu einer romantischen Verflechtung zwischen ihm und Shirley MacLaine, deutlich jüngere Frau dieses Industriemagnaten spielt, bei dem er aufgenommen wird.
Sag mal, ich habe inhaltlich mal eine Frage.
Ja.
Rafft er das nicht, dass alle um ihn herum aus seinen Aussagen mehr machen, als er meint damit? Mm-mm. Oder nimmt er das in Kauf?
Nee, er ist quasi so simpel vom Verstand, dass und das Drehbuch macht das auch wahnsinnig clever, muss ich sagen. Er nimmt das sozusagen nicht in Kauf, also er versteht nicht, dass er missverstanden wird. Das ist der Punkt. Also er sagt was und die Leute, ah, okay, interessant, dann meinen sie wahrscheinlich, weil da gibt es dann zum Beispiel so eine Szene, wo der Präsident ihn dann fragt, ja, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt irgendwie die Wirtschaft ankurbeln durch irgendwie, keine Ahnung, Geld drucken oder sollen wir lieber sparen und uns irgendwie auf, keine Ahnung, eine Rezession vorbereiten? Mhm. Und dann kommt er mit so einer Metapher an und sagt, ich kann es jetzt nicht genau im Wortlaut wiedergeben, aber von wegen, nee, im Frühjahr wird sozusagen die Saat ausgesät und im Sommer kann man dann ernten. Und dann im Winter beginnt der Zyklus von neuem so. Und dann ist so eine Stille und man denkt so, ja, okay, jetzt fliegt er halt auf als Trottel, so. Und der Präsident so, ah, okay, also was sie meinen ist, dass die Wirtschaft sich zyklisch bewegt und im Winter immer wieder dieses Leben von neuem beginnt. Und er so, ja, genau. Ja, und er sozusagen geht davon aus, die reden halt von Gärtnern. Aber alle anderen um ihn herum denken halt, ah, nee, okay, das ist eine Metapher und er hat eigentlich eine total gewählte Art, das einfach sozusagen zu verpacken. Also es ist nicht so, dass er böswillig dann handelt oder so, sondern er ist einfach so ein beschränkter Geist, einfach, dass er nicht ein was?
Naja, er ist einfach, er ist so ein bisschen so wie
klingt so ein bisschen genau. Forrest Gump.
Ja, Forrest Gump ist
ganz genau, weit entfernt, ja. Und das finde ich so interessant. Ich finde das super, dass du das gerade ansprichst, weil Forrest Gump in meinen Augen ist total schlecht gealtert, wenn du dir den heute mal anguckst. Ja, weil Forrest Gump macht viele, quasi das, was dieser Film, Willkommen ist der Chance oder Being There im Original, anmahnt in Amerika, feiert Forrest Gump eigentlich total ab. Weil Forrest Gump hat nichts geleistet, ist ein totaler Dulli und erreicht trotzdem alles und yay America, wohingegen dieser Film genau das Gegenteil davon macht. Also dieser Film sozusagen schiebt ihm gar nicht den schwarzen Peter zu, sondern sagt einfach, hey, dieses System ist so kaputt, dass jemand, der wirklich, wie gesagt, keine Ahnung hat und nichts geleistet hat, so hochkommen kann, da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Und ich find's halt voll krass, weil Forrest Gump ist nicht unähnlich. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Reflexion drauf guckt, denkt man so, oh, das ist keine gute Message in Forrest Gump. Und in dem Film ist es aber sozusagen so ein sehr guter Fingerzeig von wegen so, denkt da mal drüber nach. Mhm.
Ja, das war die Bewegpipernausen mit Nerd Talk. Schönen Dank. Und danke, dass ihr da wart.
Nee, ich finde es ja echt spannend, was Micha sagt, ja. Weil, also ich meine, jetzt wichtig, ich wollte den Film ja eh davor schon sehen, jetzt natürlich erst recht. Das klingt alles sehr gut. Mhm.
Ja, also ich finde den, wie gesagt, hervorragend. Ich mag den Film sehr. Und ich mag auch, also zum einen hat er eins der ikonischsten Enden aller Zeiten oder eine der ikonischsten letzten Filmeinstellungen aller Zeiten. Die wirklich also auch viel zitiert wird, beziehungsweise die selber auch ein Zitat ist, das kommt noch dazu. Okay. Und die auch einfach so gut in diesen Film passt, weil eben zu diesem Thema von wegen, was ist er eigentlich für ein Charakter? Der Film verteufelt ihn halt auch nicht, das finde ich halt so schön. Also es ist jetzt nicht so von wegen so, ah, okay, er ist jetzt irgendwie, er schleicht sich da irgendwie ein oder so, sondern er bekommt diese Dinge, aber er ist eigentlich trotzdem ein guter Mensch. Also du kannst den Film sozusagen auch als so eine Art Hommage oder Ballade für den guten Menschen verstehen, aber gleichzeitig halt eben auch als bitterböse Kritik dieses Systems, in dem er sich bewegt. So. Das finde ich total spannend.
Ich stehe tierisch drauf, wenn Filme auch so mehrschichtig sind, ne? Also wenn du da halt auf verschiedenen Ebenen was rausziehen kannst. Ja, geil. Ja.
Und da gehört der Film auf jeden Fall dazu. Also Guck-Empfehlung auf jeden Fall.
Geil.
War der nicht auch im Oscar-Rennen gewesen?
Sowohl Peter Sellers war nominiert als Oscar, warte, ich hatte es vorhin auf. Also er hat einen Oscar gewonnen, nämlich, lass mich kurz draufklicken, lädt. Melvin Douglas hat gewonnen für die beste Nebenrolle. Ah. Und Peter Sellers war nominiert als bester Hauptdarsteller, hat aber nicht gewonnen. In den IMDb-Trivia-Sachen steht drin, dass Peter Sellers der Meinung war, dass das daran liegt. Und da muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass es daran liegt, dass der Abspann, oder anders gesagt, unter dem Abspann laufen Outtakes aus dem Film.
Oh.
Ja, und die zerstören, finde ich, so viel, weil du wirst quasi aus diesem Film entlassen mit so einer sehr intrinsischen Sicht einfach darauf von wegen so, also was du gerade gesagt hast, so einer Mehrschichtigkeit. Und dann kommen aber diese Outtakes direkt. Und das ist dann sowieso Hangover.
Naja, so, Jackie Chan.
Wo man so denkt, so total Klamauk, wo man wieder denkt so, ihr müsst doch dem Publikum jetzt Peter Sellers nicht mehr als Clown verkaufen. Das Publikum hat den Film doch jetzt einmal komplett gesehen. Und Peter Sellers ist, wie gesagt, der Meinung gewesen, dass es damit sehr stark zusammenhängt. Er hat die Produzenten scheinbar angefleht, diese Outtakes nicht in den Abspann zu tun, aber die haben halt darauf bestanden, nee, diese Outtakes gehören in den Abspann, was ich für eine totale Sünde halte. Also es gibt auf der Blu-ray sind die halt mit drauf, da ist der Abspann sozusagen so wie im Kino lief. Witzigerweise auf dem DVD-Release, den ich aber auch gesehen habe, läuft der Abspann einfach auf schwarz. Und ich finde, so sollte es auch sein. Also ich finde, dieser Film wird wirklich geschändet und entweiht durch diese Outtakes am Ende. Das gehört sich überhaupt nicht. Genau.
Ja, verstehe ich. Auch wenn
aber ich gerade Peter geguckt. Peter Sellers hat da, finde ich, in meinen Augen also den Oscar mehr als verdient, weil er spielt das wirklich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, gewonnen hat Dustin Hoffman für Kramer vs. Kramer.
Das ja, war das.
Auch nicht so scheiße.
Kann man machen.
War auch nicht schlecht.
Naja, war harte Konkurrenz in dem Jahr. Al Pacino noch für Injustice for All, Jack Lemmon und Roy Scheider. Also, ja.
Gutes Line-Up, ja.
Ja.
Und jetzt heute?
Na gut.
Timothée Chalamet und weiß nicht, wer noch.
Ja gut, das sind ja die
Peter Sellers
von morgen. Ja.
Wir haben gerade einen Film gesehen und den fangen wir gut in den Spruch. Da meint einer an einer Stelle, ist halt so ein Berliner Kneipenfilm, so weißt du, der halt so eine Kneipenszene spielt. Und da meint er an einer Stelle, ach, alle Hampelmänner. Das ist immer so eine geile Standardaussage, einfach so, wenn man alle abwatschen will.
Ja, die können nichts. Ja. Alle Hampelmänner.
Ja, heutzutage alle Hampelmänner. Ja.
Geil.
Ja, war sehr cool, dass du den gebracht hast und dass der auch so einen hohen Stellenwert bei dir hat. Also, es ist eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber es ist echt ein schöner Film.
Ja.
Geil. Aus. Ja, ich hab Bock, nach wie vor.
Ja, du bist ja großer cool. Peter Sellers-Fan. Oh ja. Musste machen. Mhm.
Ja, Punkte?
Sehr gerne.
Mhm. Ja. Also, auf IMDb hat er eine 7,9. Und auf Letterboxd hat der eine, jetzt habe ich es hier weggeklickt, 4,1.
4,1.
Metascore und so habe ich nicht, aber ja.
Mhm.
Genau, 4,1 auf IMDb, was schon, auf Letterboxd, was sehr hoch ist.
Ja, also, das ist schon gut.
Das ist ja schon für Letterboxd-Verhältnisse.
Auf jeden.
Ja. Schon sehr, sehr hoch, ja.
Okay, Guess fängt an.
Genau.
Tja, ich sag eine 10.
Mhm. Andi?
Ich kenne mich ja. Eine 9.
Ich hätte nämlich auch 9 gesagt, weil ich meine, mich dran zu erinnern, dass Micha da sehr knauserig ist, wenn es um volle 10 geht.
Ja, ist er auch oft, aber ich hoffe diesmal an das gute Menschen. Bei Forrest Gump muss er dann die 9 von ihm kriegen.
Ja, hier dann sofort. Forrest Gump ist eine 10, also da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Nee, okay, also ich habe dem Film 9 von 10 gegeben, ja.
9 von 10.
Also 4,5 von 5.
Michael.
Nix gut.
Nee, also der ist schon wirklich sehr, sehr hervorragend, aber wie gesagt, 10 sind wirklich so den absoluten Herzensfilmen vorbehalten.
Also doch.
Wo ich wirklich sagen muss, okay, muss auf eine einsame Insel mit, sonst geht gar nichts.
Das kriegt schon einen Film nicht, den du erst vor 5 Jahren das erste Mal gesehen hast und seitdem mehrfach gesehen hast. Das ist schon erstaunlich eigentlich, ne?
Beschwer dich
ja, nicht, wobei, also 9 ist ja, jetzt auch nicht, gehört. Ja, ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also,
nee, echt nicht.
9 ist auf jeden Fall Rewatch Value, sag ich mal.
Also ich habe nochmal auf eure Liste geguckt mit euren Losfilmen, da stand zum Beispiel mein absoluter Lieblingsfilm Chef drauf.
Ach,
wo ich dann dachte, oh Mist, den hätten wir natürlich auch mitbringen können, aber den habe ich so lange nicht gesehen, weil es ist eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm, weil den habe ich nur ein einziges Mal gesehen.
Mhm. Ist das wieder, ist aber nicht Kiste Cook, ne?
Doch.
Ach so.
Natürlich. Ach so.
Ich habe Chef verstanden. Und wenn ich dich, dann höre,
so nach dem Motto. Chef!
Ja, Chef! Das ist ein abgefahrener Lieblingsfilm. So.
Chef! Can you eat it?
Chef. Und wenn ich dich dann höre, vor 5 Jahren das erste Mal gesehen und mehrfach gesehen, da denkt man natürlich, oh, das scheint einer seiner echten Herzensfilme zu sein.
Ja.
So ist wie der
ich
zweite
mochte
Children
Chef auch sehr gerne. Ich fand das Chef war echt ein geiler, den darfst du halt auf gar keinen Fall hungrig gucken.
Richtig.
Dann drehst du durch. Aber ja, den mochte ich sehr. Geiler Film.
Ja, ich kenne auch viele, die den mögen und so, die den auch immer wieder nennen und sagen, so ist ein richtig guter Film und so. Ja, den hat Johnny uns, glaube ich, reingeworfen. Ja. Der war dann noch auf Beziehung.
Gut, ich meine, Andi, du hast mich ja richtig eingeschätzt trotzdem. Also,
genau.
Da, ne, am Ende ist ja alles gut. Nee, aber es ist halt, also 9 ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. 10 ist halt wirklich einfach nur, also Back to the Future und Arrival und.
Gibt's nicht viele, ja.
Tenet. Ja, das ist wirklich eine Handvoll. Nee, nicht mal Tenet. Also,
nee. Ja, aber hatte ich so in Erinnerung. Ja, cool. Ja, dann haben wir einen Endstand.
Na dann, lies mal vor.
Übrigens gleiche Bewertung von dir, Guess, auf Letterboxd.
Ja, also, wir können die Einigungsklingel.
Genau, 4,5. Genau, 4,5 hast du auch.
Bei mir ist es auch eine 9, definitiv. Ja. Aber ja, wer weiß, beim Rewatch, vielleicht würde ich da auf jeden Fall den einen Punkt noch raufschlagen, aber es ist echt ein toller Film. Mhm. Dann sag mal den Endstand.
Guess ist bei 2,5 Miesen gelandet. Mhm. Micha bei 1,5 Miesen.
Schon mal besser.
Ja. Andi bei 1,5.
Ui.
Und ich bei 0.
Ach, du hast eine Nullrunde gemacht.
Ja.
Das hab ich ja gar nicht mitbekommen, der Flamm heimlich. Der die wurden alle weggehauen. Null.
Tja.
Dreimal richtig, ja. Ja?
Yes, sir.
Okay. Aber was ich noch toll finde, weil ich ja unsere Punkte notiert habe, ist, dass unser Akronym tatsächlich Glam ist. Das macht schon ein bisschen was her, oder? Yeah. Wir sind die Glam Boys, Freunde.
Glam.
Ja, Mann.
Ja, finde ich super.
Guess Lee, Anni, Micha. Glam.
Ja,
yeah.
Finde ich super.
Vielleicht
super.
Auch einfach Gammel.
Vielleicht auch. In der Reihenfolge, wo ich es jetzt zufällig random aufgeschrieben habe, heißt es Glam. In deiner Reihenfolge wäre es vielleicht
Glam weiter. Aber.
Gammel. Ich finde Glam auch ein bisschen, finde ich ein bisschen schnittiger als Gammel.
Da finde ich mich eher wieder.
Und Anni hat aus der Reihe getanzt, weil mit Blue Beetle und Being There und Blinded by the Light hätten wir fast eine B-Episode hingelegt.
Ey, aber 3 Bs für die Bewegbewohner.
3 Bs für die Bewegbewohner. Yeah. Ja, stimmt.
Ja.
Liebes Kind tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber das wäre das 4. B, das würde dann nicht passen. Also insofern, stimmt, ja.
Sehr schön.
Also richtig gemacht.
Mhm.
Stark.
Wobei jetzt. Mit Blue Beetle habe ich ja auch gleich 2 Bs.
Ach, na gut,
kommen wir schon auf
4. Klären wir einfach stopp.
Ja. Mhm. Ja, geil. Ey, dann hey, großen Dank an euch, Jungs. Sehr, sehr cool,
vielen
dass ihr
Dank.
Euch die
vielen
Zeit
Dank
genommen habt.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier
sein durften. Thanks for having us.
Trotz Jetlag gut überstanden.
Ja.
Ja, irgendwie dann doch, ja.
Hab dafür gut vertreten. Und nächstes Mal vielleicht wieder im kompletten Trio. Aber freut uns immer, wenn ihr mal hier bei uns zu Gast seid.
Ja, jetzt haben wir hier unser Phil-Sample gar nicht gedrückt.
Ach nee, die haben wir ja. Phil haben wir ja dabei hier praktisch bei uns. Ja. Kennt er, oder?
Das ist auch die ultimative Huldigung.
Nee, oder?
Komm, spiel nochmal.
Hier, komm. Den haben wir richtig oft gedrückt, tatsächlich. Also.
Klingt so ein bisschen sittensträuchig. Ne?
Ja. Nein, wir werden ihn jetzt nicht Pädophil taufen.
Nee, noch besser ist ja sein wow, nice.
Ja, wow, nice. Sittensträuchmäßig.
Klingt zippensträuchig, ist auch schön.
Das ist ein schönes, ja, schönes Adjektiv.
Könnte sein, dass das auch gesampelt wird, Andi. Mal
du,
gucken.
Solange ihr mein Sozusagen nicht drin habt, ist alles gut.
Ja, das also wenn wir ein Sample suchen, das fällt uns nicht schwer. Da wahrscheinlich
nee, das wird direkt, genau.
Das kriegen wir hin.
Gefunden, ja.
Naja.
Nee, aber es war Spaß mit euch. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank nochmal.
Sehr gerne und ja, Micha kann sein Jetlag ausschlafen. Andi, danke für den Einsatz und Grüße an den angeschlagenen Phil.
Ja, mal aus.
Den hört ihr ja demnächst und dann sind wir raus für heute, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Yo.
Dann Tschüssikowski.
Tschüss. Mach's
tschüss.
Gut, tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.